Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 779. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, frisch verheiratet und aus dem Urlaub zurück, also der Markus ist heute in Redelaune.
Ja, ist doch schon wieder 2 Monate her mit der Hochzeit, das ist schon wieder fast aus dem Gedächtnis gelöscht. Nein, sehr schlimm. Aber der Urlaub ist tatsächlich relativ frisch noch. Ja.
Deine Frau hört auf jeden Fall nicht Headlock, oder? Bei solchen Kommentaren.
Nein.
Genau. Wir haben heute mal wieder einen Fragen-Podcast vor. Wir haben reichlich Fragen bekommen, vor allem auch über unseren Discord, natürlich auch per Mail. Wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr es gerne tun. Fragen@headlock.de ist da die Standard-E-Mail-Adresse. Ansonsten natürlich auch gerne auf unserem Discord vorbeischauen. Den Link findet ihr unter anderem auf unserer Website. Oder ja, schreibt einfach unter die Videos zum Beispiel, schreibt uns in den Fragen-Thread auf dem Discord. Das ist so die schnellste Möglichkeit. Und wir legen auch gleich los hier an der Stelle, dass ihr uns bei Patreon, Steady und auf YouTube auch unterstützen könnt. Dafür Bonus-Episoden von uns bekommt jede Woche das Magazin. Formate wie die Golden Years oder so, die das nur da gibt. Das wisst ihr natürlich alles. Und wir freuen uns natürlich über jeden und jede Einzelne, die uns da supporten und die dann eben auch hier das Projekt in dieser Art und Weise möglich machen, wie es dann auch aktuell der Fall ist. So, wir starten durch hier. Wir fangen erstmal an mit WWE. Da hat der YoForger per Discord geschrieben. Er schreibt uns hier, ich habe als Fan das Gefühl, dass WWE 2026 mehr von den einzelnen Momenten als von den guten Geschichten lebt. Es gibt ständig Überraschungen, Returns und Schockeffekte, aber viele Storylines wirken kurzfristig und ohne klare Richtung. Für mich fehlt das langfristige Storytelling, das Wrestling erst wirklich spannend macht. Große Momente sind wichtig, aber sie sollten der Höhepunkt einer Geschichte sein und nicht die Geschichten selbst. Ist es auch euer Empfinden? Markus.
Also ich finde mich da in großen Teilen wieder, was er da sagt. Mir fehlt's auch ein bisschen, die stringent von Anfang bis Ende wirklich logisch durcherzählte Geschichte. Wir hatten ja jetzt zuletzt auch sowas wieder wie mit Sami Zayn in Saudi-Arabien, dem ich das natürlich gönne. Aber wo wir auch im Nachhinein dann mitbekommen haben, das war relativ kurzfristig, das war auch nicht für lange geplant, da hat man nicht mal den Leuten, die irgendwie diese Sideplates für den Gürtel machen, rechtzeitig Bescheid gesagt. Aber man hatte halt den großen Moment und den großen Schock, Sami gewinnt in Saudi-Arabien. Und wir hatten das in den letzten Jahren natürlich öfter. Und wir kennen das ja auch anders. Wir kennen das mit der Bloodline und Cody Story, wobei selbst da, wenn man sich da mal anschaut, teilweise, was da hinter den Kulissen mit Rock und so weiter abgegangen ist, wo man dann doch wieder 5-mal hin und her gebaut hat und jetzt hat er den Rumble gewonnen, jetzt macht das doch Seth Rollins und jetzt macht das der und jetzt macht das der Rock und dann wieder zurück. Also ich muss auch sagen, da gefällt mir die Erzählweise bei AEW teilweise besser, wo sich's teilweise halt wirklich lange zieht, aber wo du dann halt auch vor allem, wenn du mal in der Geschichte oder am Ende der Geschichte zurückblickst und mal siehst, wo hat das eigentlich begonnen, wo du ein bisschen mehr belohnt wirst. Also ich sag mal, ich vergleich's ganz gern mit Serien. Es gibt ja diese Serien, die so über eine Staffel oder auch über mehrere Staffeln eine ganze Geschichte erzählen. Das mag ich deutlich lieber als diese klassischen Woche-zu-Woche-Serien, wo du irgendwie dann hast du in den Bösewicht der Woche und in der nächsten Folge passiert wieder was ganz Neues und wenn du mal eine Folge nicht gesehen hast, ist auch nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen mehr die WWE. Die haben zwar die großen Charaktere, die du auch wiedererkennst, und auch diese großen, also das stimmt schon, diese WrestleMania-Moments, die dir dann im Gedächtnis bleiben, aber den viel gewünschten TV-Emmy, den sie da bekommen, den sehe ich halt nicht kommen mit dieser Art und Weise Geschichten zu erzählen.
Wir haben das in den letzten Wochen und Monaten häufig kritisiert und ich bin da ganz dabei. Also wir haben das bei Sami Zayn gesehen, dann auch mit CM Punk dann im Nachgang, ist es ja so ähnlich gewesen. Das große Comeback in Chicago und auch dafür hagelt es ja Kritik. Ich finde, auch da, John Cena, Heel-Turn, genau so, ne? Also im Endeffekt, der Moment war fantastisch und alles, was danach gekommen ist, war irgendwie so, oh nein, er ist jetzt Heel! Was machen wir mit ihm? Ne? Und dann war auch ganz vieles nicht abgestimmt und so. Und das hat man leider ganz oft gemerkt. Und dann sagt man einfach, oh, übrigens, er ist jetzt wieder ein Guter. Oh, ist im Moment wieder da, jetzt ist er wieder ein Guter, okay. Da fehlt halt einfach ein bisschen was. Ne? Und wie du richtig gesagt hast, Bloodline hat man gezeigt, dass man es kann. Man hat auch in der Vergangenheit oft gezeigt, dass man es kann. Aber derzeit sind halt wirklich diese Momente da, Teilweise haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man bestimmte Momente auch gezielt für TikTok, YouTube, was auch immer, Short-Inhalte dann produziert. Man merkt da schon, dass das Produkt sehr stark da auf Reichweite generieren ausgelegt ist. Und da bin ich dabei. Klar haben wir immer wieder mal die Geschichten, die dann auch sehr gut funktionieren. Und dann ist das eben auch geil. Aber ich bin da komplett dabei. Also wir sehen es immer häufiger. Und gerade in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren war das halt wirklich ein Problem. Gut, man muss dazu sagen, Markus, wenn man in die Vince-McMahon-Ära noch schaut, da hatten wir weder große Momente oder nur manchmal sehr viel weniger große Momente, aber auch keine guten Geschichten. Also von daher.
Ja, mehr in den 80ern noch. Also wenn ich so denke, Hulk Hogan, Randy Savage, Megapowers, was man wirklich über ein Jahr lang aufgebaut hat. Aber da muss man fairerweise dazu sagen, da hat man auch deutlich, deutlich weniger wöchentlichen Content. Also du musstest auch nicht irgendwie 5 bis 8 oder 10 Stunden die Woche füllen, sondern da hattest du deine 2 Syndicated Shows und dann hattest du irgendwie, weiß ich nicht, alle 3 Monate mal einen Saturday Night's Main Event. Und 4 Pay-Per-Views im Jahr. Also da war es natürlich auch noch deutlich leichter, dass du gesagt hast, wir sind an A, wir wollen nach B und das erzählen wir jetzt mal über ein Jahr. Wenn du das über 52 Shows pro Woche erzählen musst, dann ist das natürlich deutlich schwieriger.
Ja, zu dem Thema Sami Zayn hat uns auch der Berli hier per Discord gefragt. Glaubt ihr, dass der 9-tägige Reign von Sami vorher feststand oder war das wirklich eine plötzliche Entscheidung? Getreu dem Motto, entweder so oder nie Champion. Was glaubst du? Wie war das? Du hast ja gerade schon gesagt, es war kurzfristig.
Ja, also ich glaube nicht plötzlich. Also ich glaube nicht, dass die in der Früh aufgestanden sind und gesagt haben, heute Abend holt Sami den Titel. Aber ich glaube, es war relativ kurzfristig. Also da dachten sie wahrscheinlich, das ist genau das Ding, da haben wir den Moment. Weil du hast die WrestleMania im nächsten Jahr in Saudi-Arabien und sind ja einige von uns auch ausgegangen. Da bekommt er quasi seinen großen WrestleMania-Moment und gewinnt das dort. Und vielleicht haben sie tatsächlich aber schon wirklich Pläne für die nächste WrestleMania, wo sie halt gesagt haben, okay, also da geht's nicht und jetzt wird's gerade gut passen, dann machen wir es einfach jetzt. Also ich glaube nicht, dass es ganz spontan war, aber ich glaube, dass es sicher nicht länger als 1 oder 2 Wochen im Voraus geplant war.
Nee, ich glaube auch, man hat einen Moment genutzt. Ich glaube, man wollte eben auch auf dieser Story zum SummerSlam nochmal so einen Schlenker drin haben. Das haben wir auch auf der Road to WrestleMania ja gesehen, wo ja gefühlt jeder Titel einmal gewechselt ist, damit du so ein bisschen... Oh, Spannung, ne? Wir haben keine richtige Geschichte, aber es wechseln halt die Titel und dadurch haben wir Unwägbarkeiten. Und so hat sich das hier für mich auch angefühlt, dass man so in diesem Moment in Saudi-Arabien haben wollte, wo das natürlich auch mit Sami als der letzte Good Guy nochmal sehr gut rüberkommt, weil er da wirklich auch bejubelt worden ist und der Pop war groß und deswegen für ihn war das natürlich auch ein toller Augenblick. Aber es sieht jetzt ja alles ganz stark danach aus, als ob es einfach ja aus der Kurzfristigkeit heraus geboren wurde und dass man da eben nicht Monate im Voraus geplant hat, sondern ich würde mal eher auf ein paar Wochen schätzen. Und ja, der Abbruch dieser Regentschaft, muss ich auch sagen, die war auch ein bisschen unwürdig. Also ich war jetzt auch im Nachgang, auch mit der CM Punk-Promo und mit all dem, man hat es nicht geschafft, mir das Ding hier so zu verkaufen, dass ich sage, ach, schau mal, passt so für mich. Wie ging's dir denn da eigentlich?
Ja, also es war zumindest ein gutes Match zum Abschluss. Also wir haben zumindest hier nicht den Kofi Kingston Brock Lesnar Moment bekommen.
Sie haben also rein, GTS Ende, ja,
okay. Ja, genau. Ja, aber es war halt wirklich, also es waren halt wirklich diese 9 Tage. Wir haben ja alle damit gerechnet, vielleicht wird's ein bisschen länger, vielleicht dauert's einen Monat. Dann haben wir gesagt, ja, gab's den Darby Allin, die Darby Allin Titelregentschaft, vielleicht versucht man das irgendwie zu imitieren. Ja, es war halt wirklich, im Nachhinein fühlt sich's halt tatsächlich so an, um sozusagen die Brücke zur ersten Frage nochmal zu schlagen. Das war halt ein Moment und jetzt biegen wir halt dorthin ab, wo wir eigentlich hinwollen. Weil ansonsten wäre es halt umgekehrt gewesen, dann wäre halt Cody als Champion reingegangen und CM Punk wäre der Challenger gewesen zum SummerSlam. Aber wir haben sozusagen, das ist aber auch in Wahrheit, wie egal es in dem oder in solchen Fällen ist, wer eigentlich als Champion reingeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie beim SummerSlam wahnsinnig viel anders oder mehr Tickets verkauft worden wären, wenn hier Cody als Champion reingeht und CM Punk als Challenger oder umgekehrt, sondern das ist halt so die Geschichte, das ist das große Match, das wollen wir haben, das interessiert die Leute, dann kommen sie und kaufen Tickets. Und wer jetzt sozusagen hier die Requisite Gürtel hat, ist relativ egal.
Ja, machen wir weiter. Wir haben noch so ein paar Fragen zu Obafemi hier. Also auf der einen Seite Obafemi und der King of the Ring Sieg. Da fragt der Holger Maus, entwertet es nicht das Turnier, wenn der Gewinner kein Titelmatch bestreitet, aber jemand, der in der ersten Runde verloren hat, nämlich Rollins, schon. Gibt es da überhaupt noch etwas zu entwerten beim King of the Ring? Gute Frage. Also das Prestige vom King of the Ring war eine ganze Zeit lang sehr, sehr hoch. Also zumindest in der Anfangsphase war es recht hoch. Dann natürlich ist es irgendwann sehr stark in den Keller gerutscht. Ich finde, dadurch, dass man jetzt so Title Shot bei SummerSlam kriegt, hat man das eigentlich wieder so ein bisschen angehoben. Aber wie gesagt, jetzt sagt also sinngemäß, oder Oberfemi hat ja auch gesagt, so ja, Titel sind immer da, ne? Aber Brock Lesnar, das Match gegen Brock Lesnar beim SummerSlam, das ist nicht immer da. Deswegen nehme ich das Match gegen Brock Lesnar. Und Rollins, wie du schon gesagt hast, ne, ist halt hier rausgeflogen und kriegt sein Title-Match. Wir wissen aber auch, dass Siege und Niederlagen bei WWE jetzt nicht wirklich zählen. Ansonsten hätten Sami Zayn auch nie ein Title-Match bekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Wie siehst du das?
Ja, also vielleicht kann sich irgendwie das Gesicht von Brock Lesnar auf einen Titelgürtel schnitzen lassen und kann den dann herumtragen. Nein, also das ist ja generell sehr oft so. Also ich sag mal, je weniger besonders und prestigeträchtig es ist, überhaupt einen Titelkampf zu kriegen, weil wir haben das doch überall, da gibt's irgendwie Leute, die müssen den Royal Rumble gewinnen, die müssen das Unhard-Turnier gewinnen, die müssen Money in the Bank gewinnen, damit sie endlich da ihren lang ersehnten Titelmatch, Titelshot kriegen. Und dann hast du irgendwie am Weg zu diesem Titelshot, kriegt irgendwie gefühlt jeder zweite dahergelaufene einfach so einen, ich will einen Titelshot, okay. Also, wenn ich jetzt hier denke an Will Ospreay, der musste sich da aus der Verletzung zurückkämpfen durchs Turnier, wenn wir das nicht immer nur über die WWE sprechen. Und jetzt bekommt er hier bei All In seinen Titelkampf und dann kommt hier irgendwie Kevin Knight und kriegt auch einen Titelkampf einen Monat vorher. Und bei der WWE gibt es wahrscheinlich hunderte solcher Beispiele von Leuten, die sich dann irgendwie diesen einen wichtigen Titelkampf erkämpfen. Und am Weg dorthin gibt es halt irgendwelche Titelmatches mit irgendjemanden oder Leute, die halt schon mal Champion waren oder jemand, den brauchen wir halt jetzt mal für den Raw Main Event, brauchen wir irgendwie ein Titelmatch. Das ist halt tatsächlich, also wenn ich jetzt wirklich sage, aber da sind wir halt wieder beim Wrestling und nicht beim Sport, weil dann müsste ich ja irgendwo Kriterien festlegen, wo ich sage, einen Titelkampf, den bekommt nur, wer sich folgendermaßen qualifiziert und diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann er natürlich wesentlich schlechter auch irgendwelche auch kurzfristigen Geschichten erzählen. Aber ja, es ist natürlich maximal dämlich, wenn jemand sozusagen hier ein Turnier gewinnt für einen Titelshot und dann sagt er, will ich eigentlich gar nicht haben. Und vor allem, warum eigentlich nicht? Also ich meine, dann erklärt mir das, da reite ich wieder auf der Logik rum, weil da sage ich, dieses Titelmatch, das der King of the Ring Gewinner bekommt, das gilt ausschließlich für den SummerSlam und nicht vorher und nicht nachher, weil sonst kann Oberfemme ja sagen, ja, ich hau jetzt mal Brock Lesnar weg und dann hole ich mir meinen Titelshot, ich weiß es nicht, bei der Survivor Series oder so.
Mal gucken, ob man das
erklärt. Wann bekommt denn der seinen Titelshot nicht, den er sich verdient hat? Das ist ja jetzt nicht so, außer der war halt wirklich nur für diesen einen Tag oder für dieses Wochenende gültig. Aber dann erklärt mir das halt auch ein bisschen.
Ja, also ich bin halt dabei. Also ich finde es auch nicht gut, das habe ich auch schon gesagt. Ich finde, dass man das Konzept, was man jetzt erst so ein bisschen angehoben hat, wieder dann quasi dafür opfert. Das war halt die große Herausforderung an der ganzen Geschichte. Weshalb meine Oberfemi ist da drin? Aber er war jetzt eigentlich nur da drin, damit er eben auch diesen Moment bekommt als König. Ja, und dann steht er da und jubelt. Und er ist theoretisch der Headliner vom SummerSlam gegen Roman Reigns oder gegen Cody oder gegen Sammy, je nachdem. Oder gegen CM Punk dann schlussendlich. Aber dass er dann eben sagt, ja, jetzt doch Brock Lesnar, weil der hat mich jetzt schon wieder attackiert. Ja, kann ich irgendwo mit leben. Ich hätte es aber auch ganz geil gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, pass auf, ich setze ihm da den Raketenrucksack auf und ich lasse vielleicht den Oberfemi auch einfach 2 Tage catchen. Nämlich, genau. Mach es vielleicht hier, wie das der Frank the Tank mich angefragt hat, sollte man Oberfemi den Goldberg-Push geben? Ne? Erste Niederlage ist zwar schon geschehen, aber dass er sich quasi durchs Roster kämpft, jetzt hat er seinen Title-Shot bekommen. Ich hätte hier gesagt, pass auf, lass es doch so machen. Tag 1 von mir aus, Oberfemi gegen Roman Reigns und Tag 2 dann Oberfemi gegen Brock Lesnar. Also zwar im Idealfall hast du 2 Title Shots. Dann kannst du doch erzählen, dass Paul Heyman hat noch als findiger Anwalt im Hintergrund geregelt, dass ein Brock Lesnar auch dann Title Shot bekommt, wenn hier Oberfemi am ersten Abend das Match gewinnt oder wie auch immer. Das hättest du, finde ich, gut erzählen können. So finde ich es halt eben so halbgar und das stört mich eben auch. Ich finde es auch, habe ich auch schon bei der Review zu dem Event damals gesagt, zu Night of Champions. Ich find's auch entwertend. Ich find's Quatsch. Also ich hab Bock auf das Match, aber ich find die Entwicklung dahin Quatsch. So.
Also ich hätte das auch sagen, ich hätte es umgekehrt gemacht. Ich hätte gesagt, so, wir machen jetzt, weil Lesnar soll ja ohnehin jetzt aufhören, also außer der will jetzt nicht mehr. Aber sonst hätte ich gesagt, so, Hell in a Cell gegen Brock Lesnar, folgende Stipulation, es geht um den Titelshot. Das heißt, wenn Oberfemi verliert, dann ist auch der Titelshot weg, dann kriegt den Paul Heyman oder Brock Lesnar in dem Fall. Und wenn er verliert, dann ist hier Brock Lesners Karriere tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich vorbei. Jetzt geht's wirklich ums Retirement, nicht spontan, sondern ausgemacht. Und am nächsten Tag kann er sich ja dann aussuchen. Mache ich hier Sami Zayn, der dann noch Champion gewesen wäre? Mache ich hier Cody Rhodes? Mache ich hier Roman Reigns? Und ansonsten, ich hätte das auch anders aufziehen können. Weil dann komme ich halt irgendwie als Adam Pearce raus und sage, ja, Moment, das geht so aber nicht. Also ja, du kannst dir deinen Titelshot aufgeben, aber dann ist der halt wirklich weg. Aber wir brauchen ja ein Titelmatch. Das heißt, alle, die im King of the Ring waren, kommen jetzt, weiß ich nicht, in ein Gauntlet-Match, in einen Rumble, in irgendwas. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir unseren Herausforderer bekommen. Nicht so, oh, Seth Rollins hat zufällig auch gewonnen, na dann wird's der, sondern dann kann sich so ein Seth Rollins auch nochmal verdienen, dann ist das auch legitimisiert, dass der wirklich genau der diesen Shot bekommt. Ich habe ein, zwei Raw-Main-Events noch rausgeholt auf dem Weg dorthin und wir haben die erste Frage gar nicht mehr, die sagt, ist das alles irgendwie lazy Storytelling und nur noch Momente, sondern kann man sagen, ja, die haben sich was überlegt und es gibt eine Story. Die sind halt anders abgebogen, aber das ist halt nicht so, haha, ich hole mir den Titel wann anders, das ist ja egal, ich will Brock Lesnar aufs Maul hauen.
Ja, genau das. Ansonsten, wir haben es schon häufig gesagt, also ich sehe in Oberfemi sehr viel. Ich finde auch das Booking zuletzt, natürlich hat man diesen Niederlage gegen Brock Lesnar so ein bisschen dadurch wieder so ein bisschen abgeschwächt, dass er sich dann dadurch das Turnier gecatcht hat. Jetzt kann er auch dann im Hell in a Cell wird er zu 99% laut meiner Ansicht gewinnen. Aber ich finde, dass man ihn pushen muss. Und ich glaube auch, dass man jetzt das Titelmatch aber einfach auch hinauszögert aus strategischer Sicht. Ich glaube, dass man das bei WrestleMania bringen wird. Und dass man vielleicht sogar einen Oberfemi als Rumble-Sieger hier nochmal damit reinbringen wird.
Ja, musst du ja eigentlich machen. Also jetzt, weil wenn du sagst, der soll den Titelshot bei Mania bekommen, dann muss er eigentlich den Rumble gewinnen, außer er gewinnt irgendwie, weiß ich nicht, Money in the Bank. Aber ich sehe jetzt Oberfemi auch nicht unbedingt als Money in the Bank Teilnehmer. Oder halt Hell in a Cell oder so.
Elimination Chamber.
Also ja, irgendwie, ich denke auch mittlerweile, dass man das, wenn dann auf, dann wird das halt der große WrestleMania-Moment. Aber dann gib den halt nicht ins King of the Ring. Also was hat es dann für einen Mehrwert gehabt, dass der ist jetzt einmal durch sieben Leute durchgerauscht und hat dann gesagt, ja, aber ein Titelshot, der ist mir eigentlich nichts wert, ich will lieber Brock Lesnar. Dann gib den doch gar nicht in dieses King of the Ring Turnier hinein, dann lass das halt Seth Rollins gewinnen, wenn das ohnehin dein Plan ist. Dann hat das auch eine Legitimation und ja, ein Oberfemi kann ja auch sonst von Brock Lesnar irgendwie vermöbelt werden und dann sagen, jetzt will ich aber mein Rematch. Also das war halt irgendwie... Das war einfach lazy Storytelling.
Ja, machen wir weiter hier im Rhythmus. Der YoForger fragt, sollten die Referees mehr Persönlichkeit besitzen bei WWE? Zum Beispiel wie bei AEW, sollte es Heel- und Face-Refs geben, Markus?
Naja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ein Vince McMahon explizit nicht wollte. Also Referees sollen möglichst im Hintergrund austauschbar sein. Jetzt vielleicht mit einer Ausnahme wie damals mit den Hebner-Zwillingen, aber da ging es jetzt auch nicht unbedingt um die beiden, sondern das war halt ein schöner Storyplot, dass du zufällig zwei Zwillinge zur Verfügung hast. Und ansonsten ist das ja was die WWE explizit nicht haben will. Und auch wir haben es jetzt bei AAA gesehen. In Mexiko gab es ja gerade bei AAA jahrzehntelang die Heel-Referees. Und das haben die sofort abgedreht. Also es gibt jetzt keinen Heel-Referee mehr. Selbst der Vorzeige-Heel-Referee und sein Vorzeige-Heel-Referee-Sohn mittlerweile machen das nicht mehr. JBL hat das nicht ganz verstanden. Der hat da letztens nochmal bei einer AAA-Show gesagt, ah, aber das ist doch hier Tirante. Und dann haben gesagt, ja, aber der ist kein Heel mehr. Und der spielt auch keinen Heel mehr. Das ist jetzt ein neutraler Referee. Das heißt, ganz offenbar ist es bei der WWE und im WWE-Umfeld nicht gewünscht. Wir haben jetzt eine kleine Ausnahme gesehen, immer wieder hier mit Jessica Carr und Becky Lynch, die ja aber auch Wrestlerin oder als Wrestlerin trainiert hat. Das heißt, da könntest du tatsächlich irgendwann mal dein Match machen. Aber ich glaube tatsächlich in der WWE, wenn es jetzt nicht noch um irgendwelche, was hatten wir denn damals, den, wie hieß er, der arme Referee, der jede Woche sterben musste,
Tim White,
genau. Ja, ja. Da war es mehr so ein Comedy-Segment. Aber
ich hatte auch bei der WCW damals Nick Patrick übrigens als Heel-Wrestler.
Ja, genau, da hat er. Aber in der WWE war das eigentlich nie nie ein großes Thema. Also Danny Davis hat man noch damals in
ja,
den
stimmt.
80ern. Ja. Aber bei der WWE war das irgendwie nie ein Thema und ich glaube, da war es auch nie irgendwie wahnsinnig gewünscht, dass die Referees jetzt eigene Persönlichkeiten haben und irgendwie eigene Persönlichkeit in Erscheinung treten.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das immer haben muss, ganz ehrlich. Also das kann halt auch sehr schnell sehr penetrant werden, wenn du genau weißt, ach guck mal, der steht im Ring, jetzt weiß ich genau, dass das in die und die Richtung geht. Das kann halt auch den Matchfluss stören und vor allem zieht es natürlich auch die Aufmerksamkeit weg von den Performern hin zu dem Referee. Und dass WWE dann sagt, nee, das machen wir nicht, kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, eben genau aus dem Grund, weil du ständig deine Performer so ein bisschen in diese Bredouille bringst, wie arbeiten sie denn damit? Kann man das mal machen? Finde ich total okay, ne? Aber es ist ja auch zum Beispiel, weil hier gesagt wird, ja, mit AEW, da haben wir ja so mit Aubrey Edwards und Bryce Ramsburg, so zwei, das sind ja keine Heel-Referees, sondern das sind ja eigentlich Face-Referees, ne? Gerade wenn du so Aubrey und Chris Jericho und sowas dir anschaust, ne? Oder auch Bryce, der dann gerne mal so ein bisschen, ja, manchmal nicht sieht, aber dann auch gerne mal durchgreift und so. Das finde ich da noch eigentlich ganz okay, aber die sind auch nicht in jedem Match so. Das finde ich auch ganz
ja,
wichtig.
Und die drängen sich auch nicht so in den Vordergrund.
Genau.
Und Aubrey ist halt einfach, die hat halt, das kannst du auch nicht mit jedem machen. Aubrey ist halt einfach ein Mensch, die hat halt eine sehr charismatische, also die ist grundsätzlich sehr charismatisch, die hat eine Persönlichkeit. Ich mochte die auch immer gern bei den AEW Podcasts oder auch mal in der Brian and Winnie Show, wenn die in der Gegend waren, die ist ja auch aus Seattle. Die ist schon sehr unterhaltsam und die bringt das halt auch entsprechend gut rüber. Aber es geht dann trotzdem in dem Fall nicht um eine Audrey Edwards in dem Match, sondern ja, natürlich, es gibt dann halt mal Dinge, wo die durchgreift oder wo sie halt dann ihre Pirouette hinlegt und irgendjemanden wegschickt. Das sind halt mehr so Trademark-Spots. Also da, ich sag mal anders, ich würde vielleicht weniger sagen, ja, also schon Persönlichkeit, sondern ich sag mal einen gewissen Wiedererkennungswert, das vielleicht.
Ja,
schon.
Okay.
Also
ja.
Ich mal sag, das ist der Referee und der greift auch mal, also das könnte ich ja schon mal sagen, das könnte ich auch subtil vielleicht einbauen, dass ich sag, von dem Referee wissen wir, der lässt eher mal was durchgehen und bei dem, das wären wieder schöne Storyline, wenn ich sag, bei dem Referee muss man aufpassen, der zählt tatsächlich den Ten Count ab der Sekunde, wo jemand raus ist und der wird auch nicht langsamer und dann gibt's andere, die lassen dich vielleicht länger mal draußen brawlen. Das könnten Elemente sein, dass ich sag, jetzt, ich muss jetzt quasi meinen Match-Stil ein bisschen anpassen, je nachdem, wen ich hier als Referee zugeteilt bekommen habe. Das schon, aber das ist schon wieder sehr meta und da muss ich schon als Zuschauer muss das auch alles wissen, weil wenn ich ein Gelegenheitszuschauer bin, habe ich keine Ahnung, worum es geht. Das wäre dann wieder so ein bisschen Fanservice für langjährige Fans.
Da musst du dann im Vorfeld nochmal den Referee jedes Mal vorstellen. Also Tale of the Tape, das sind übrigens die Kontrahenten genau. Und das ist der Referee, so in der Art.
Dieser Referee, sein Steckenpferd sind Tiefschläge, da keinen Spaß.
Genau. Genau so. Wir bleiben noch ganz kurz bei WWE. Wir haben natürlich auch, als ich angekündigt habe, dass du dabei bist, Markus, übrigens mehr AEW-Fragen als üblich. Ah. Also das finde ich auch ganz interessant. Okay. Dann fragt der YoForger hier noch, ist Paige nur noch Nostalgie bei WWE oder und eigentlich total uninteressant? Ich sag ja.
Ja, schwierig. Also ich meine, ich sag mal, die war ja auch bei AEW schon mehr Nostalgie. Also da hat sie auch noch ihren großen Wembley-Moment bekommen 2023. Aber ich mochte Paige immer sehr gerne und die kann ja auch was und konnte ja auch was. Und die war ja schon so, sage ich mal, eine Wrestlerin, eine Frauenwrestlerin, auch in Europa, bevor es irgendwie ernsthaft ist oder bevor Frauenwrestling bei der WWE damals groß ernst genommen wurde. Und die hat man dann natürlich als sehr, sehr junge Wrestlerin sehr in den Vordergrund gestellt. Ich glaube halt, dass sich das teilweise auch, dass das ein bisschen vorbeigezogen ist. Also ich sag mal, das, was noch als gutes Wrestling zu ihrer Zeit funktioniert hat, das sind wir einfach weiter. Da hat sich das Wrestling an sich, die Darstellung weiterentwickelt und auch jetzt mit diesen jüngeren NXT-Wrestlerinnen, die ja teilweise sehr athletisch sind. Sie ist ja doch auch verletzungsbedingt. Also ich glaube, sie funktioniert immer noch ganz gut in den Storylines. Jetzt hat man sie halt da irgendwie in diese Bella-Geschichte reingegeben. Ich gehe davon aus, dass wir dann diesen Bella-Heel-Turn bekommen werden, wenn Nikki wieder fit ist. Und ich glaube, dann wird man vielleicht auch mit den Geschichten ein bisschen mehr mit ihr wieder erzählen können. Da kannst du noch wieder aufgreifen, die alte AJ Lee-Frenemy-Geschichte von damals. Also da geht dann vielleicht ein bisschen mehr, aber so im Moment fällt mir die auch nicht wahnsinnig groß auf jetzt, weder positiv noch negativ.
Ja, deswegen, also ich bin dabei. Also ich finde, man hat sie jetzt da zurückgeholt. Das war eine gute Reaktion natürlich.
War auch ein Moment.
Ja, genau. War auch ein Moment, war eine Reaktion auch von den Fans. Für viele war das, also du hast ja bei den gerade bei den Mädels im Publikum gesehen, die da wirklich teilweise geweint haben, weil Paige plötzlich wieder da gewesen ist. Und das ist schön. Das ist ja auch genau das, was Wrestling machen soll, ne? Emotionen erzeugen. Zugleich finde ich jetzt aber dieses Programm mit den Bellas, finde ich, als merkt man, dass es eben aus der Not heraus geboren ist. Und ich warte immer noch darauf, was sie wirklich jetzt zu leisten imstande ist und ob man es auch schafft, dass ich nicht immer bei jedem zweiten Bump irgendwie mir Sorgen um ihren Nacken und ihren Kopf machen muss. Das ist halt wirklich so ein bisschen mein Problem an der ganzen Geschichte, weil das will ich nicht nochmal haben, sowas. Ansonsten, ja, ich glaube halt eben auch, der ganz wichtige Punkt ist eben, den du schon angesprochen hast, dass das Frauenwrestling sich halt eben auch sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Und da ist eine Paige, die zweifellos Charisma und so mitbringt, aber wrestlerisch ist sie sehr vielen anderen Damen, gerade wenn du ganz nach oben guckst, ist sie da sehr unterlegen. Ist halt eben einfach so. Und dann eben die Einschränkungen, die durch die Verletzung kommen, bla bla bla. Ich kann es verstehen, dass sie da ist, weil ich glaube, dass sie trotzdem auch viele Fans hat, dass sie Augen aufs Produkt bringt und so, aber man muss sie, glaube ich, sehr gezielt einsetzen, damit das funktioniert. Der Ultimate Warrior fragt hier per Discord, nee, warte mal, ich mache erstmal die andere. Das ist so eine richtige Zynikerfrage. Der Ultimate Warrior, auch der hat da gefragt, okay, ist derselbe. Fragt hier, WWE ist ja verpflichtet, Gewinn zu machen. Was wäre, wenn Elon Musk für 100 Millionen Dollar den Main Event bei WrestleMania bestreiten wollte? Das wäre zwar gut für den Gewinn, aber doch schlecht für das Produkt. Und ist das Verteilen von Budget-Cuttern out of nowhere nicht genauso schädlich, weil man damit nur die Bilanzen aufhübschen will? Also, soll man Elon Musk in den WrestleMania Main Event stellen, um zu machen?
Soll man natürlich nicht, aber wenn Elon Musk kommt und sagt, ich will für 100 Millionen Dollar den WrestleMania Main Event machen, dann gibt's hier die WrestleMania gesponsert von SpaceX und X mit X Livestream und Elon Musk wird um 100 Millionen Dollar Roman Reigns, The Rock,
ich glaube, dass
die ausgegrabenen Hulk Hogan, Yokozuna und alle anderen besiegen, die er besiegen will. Also,
gibt's auf die zyniker Frage die zyniker Antwort, ja?
Also ich gebe die Antwort, von der ich mir ziemlich sicher bin, weil ich TKO und das Unternehmen dahinter kenne und da geht's halt um Gewinnmaximierung um jeden Preis. Also wenn man denke, wir hatten da irgendeinen Millionär, der durfte schweigend neben Michael Cole sitzen bei WrestleMania und wahrscheinlich hätte er sogar was sagen dürfen, wenn er gewollt hätte. Also du kannst dich, glaube ich, bei TKO alles kaufen und wenn wir jetzt wirklich von diesem, es ist halt ein sehr bizarres Szenario.
Ja.
Wenn jetzt jemand kommt, egal wer, und sagt, das ist mein Traum und ich gebe euch 100 Millionen Dollar und ich möchte jetzt einen Monat lang in den Storylines eingebaut sein, dann werden die irgendeinen Weg finden, den für 100 Millionen einen Monat lang in die Storylines einzubauen. Da habe ich nicht mal eine Hundertstelsekunde Zweifel daran.
Darf ich ganz kurz mal sagen, das ist aber ein Unterschied. Ich finde, in Storylines einzubauen, bin ich dabei. Wenn WWE Nutzen sieht darin und wenn der Nutzen im Zweifelsfall sogar einfach Geld ist, dann, oder TKO das so sieht, dann machen die das, klar. Bin ich komplett dabei. Und zugleich muss ich da aber sagen, ich glaube, dass man sowas wie einen Titelgewinn bei WrestleMania nicht machen wird. Einfach weil es das komplette Produkt ad absurdum führt und auch wenn man dann einen Riesenhaufen Geld hat, wirst du dich von sowas so schnell nicht mehr erholen. Du musst auch gucken, bei aller Gewinnmaximierung, dass du doch immer sowas wie eine Corporate Identity hast. Und wenn du die dann komplett über Bord wirfst und in Schredder und dieses geschredderte Zeug dann mit einer SpaceX-Rakete auf den Mond schießt, dann musst du halt die Promotion dicht machen. Dann hast du die 100 Millionen, dann kannst du die Promotion aber dicht machen.
Also ich habe leider keine 100 Millionen, um es auszuprobieren, weil sonst würde ich mal schauen, kann ich mich in den nächsten WrestleMania Main Event hineinbucken lassen für 100 Millionen. nein, also es ist, ich sag mal so, ich glaube, das ist so ein absurdes Szenario, dass das nicht passieren wird. Aber ich glaube, du kannst dir bei dieser aktuellen Firma als externer Sponsor mit Geld, wenn du vielleicht sogar noch ein bisschen einen Namen hast,
naja,
ich glaube, du kannst dir extrem viel kaufen und also ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendjemand in den WrestleMania Main Event booken wollen würde, aber es wäre sehr viel möglich,
ja,
was wir jetzt vielleicht nicht für möglich halten und was wir vielleicht noch sehen werden. Ich meine, wir hatten schon Zombies und das war sogar noch vor der TKO-Zeit.
Wir hatten den Kid als Tag Team Champion.
Ja, also allein diese, also was ich schon, was da jetzt einfach so für absurde Werbegeschichten passiert sind, teilweise in den letzten Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen,
das goldene Ei.
Hat nicht Dana White, Dana White redet unglaublich viel Schwachsinn den ganzen Tag. Aber der hat doch auch wieder irgendwie erzählt, er war kurz davor, den Elon Musk, Mark Zuckerberg, MMA-Fight zu promoten. Also wenn die das wirklich wollen und das quasi bis zum Ende durchziehen, dann findet sich im TKO-Firmengeflecht irgendjemand, der das möglich macht.
Aber ich böse gemeint, Elon Musk gegen Mark Zuckerberg will ich auch sehen.
Ja, aber ich hätte gern, dass keiner von den beiden aus dem Cage wieder raus
ist. Double Knockout, meinst du?
Genau.
Okay. Der Ultimate Warrior hat auch noch gefragt, online kommt es oft zur Diskussion, ob Jon Moxley oder besser gesagt Dean Ambrose wieder zur WWE zurückkehren könnte, um im Geschehen um Reigns und Rollins mitzumischen. Ergibt das Sinn? Abgesehen davon, dass es Jon Moxley bei AEW vermutlich ganz gut geht, existiert ein Jon Moxley aus WWE-Sicht ja gar nicht. Es würde also ein Dean Ambrose aus dem Jahr 2019 zurückkehren, der, wenn Reigns eine 10 und Rollins eine 9 ist, beim Rating eher eine 5 oder 6 wäre. Ein Jon Moxley hingegen wäre eine 9.5. Werten wir ja Wrestler schon auf der Skala, auf der Zahlenskala. Aber dafür müsste man ihn erst einmal Jon Moxley beziehungsweise sein Jon Moxley Sachen machen lassen. Und vermutlich, das ist vermutlich nicht gewollt und würde voraussetzen, seine Zeit bei AEW wie mit einzubeziehen. Also, hältst du den Wechsel von einem Jon Moxley als Dean Ambrose zu WWE für realistisch? Und welchen Wert hätte er denn noch für WWE, um das kurz zu machen?
Also ich halte es für ähnlich realistisch wie einen Elon Musk als Champion in den nächsten 12 Monaten. Nein, also wer sein Buch gelesen hat und wer Interviews mit ihm gehört hat, also ich glaube, wenig hat einen Jon Moxley mehr genervt als vor allem diese letzten WWE Dean Ambrose Jahre. Und der ist ja wirklich freiwillig weg. Der hat seinen Vertrag auslaufen lassen. Der wollte das nicht. Und vor allem, der ist, glaube ich, bei AEW genau dort, wo er sein will. Da kann er im Prinzip, also mehr oder weniger nicht so diese Geschichte, er kann dort machen, was er will, sondern der ist ja, glaube ich, in einem Umfeld, wo er sehr, sehr respektiert wird. Der hat auch Frau und Kinder und genug Geld, glaube ich, dass er nicht mehr arbeiten müsste. Vor allem, der hat einen relativ normalen und bodenständigen Lebensstil. Ich glaube, das war nach Tony Khan die Person, die bei den meisten AEW-Shows war. Das bei so ziemlich jeder Show ist der Backstage, arbeitet dort mit den Leuten, redet mit den jungen Leuten, gibt irgendwie Tipps, gibt Feedback. Also irgendwie so diese, das haben Leute gesagt, so diese On-Screen-Rolle, die du teilweise als Mentor siehst mit den Death Riders oder auch mit dem Will Ospreay, das ist im Prinzip ein Jon Moxley Backstage. Also ich glaube, der ist dort so, das wage ich tatsächlich zu behaupten, solange es eine AEW gibt, glaube ich, solange wird ein Jon Moxley, wenn er dort sein möchte, dort sein. Und ich sehe für den keinen Mehrwert. Das ist, glaube ich, kein Typ, der irgendwie den Ruhm haben will. Das ist, glaube ich, kein Typ, der noch irgendwie seinen letzten WrestleMania-Moment haben will. Ich glaube, das ist auch ein Typ, dem sowas wie die WWE Hall of Fame relativ wenig bedeutet. Also ich sehe das absolut nicht. Das ist vielleicht das Wunschdenken von Leuten, die sagen, es wäre schon cool, so eine Shield-Reunion oder ein Shield-Freeway. Aber ich glaube, ein Jon Moxley ist da drüber hinweg über die WWE. Kannst du mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht. Und das liegt vor allem auch daran, dass er sich dazu wohlfühlt, wie du schon gesagt hast. Und seine Frau arbeitet da. Ich glaube, dass er dem Umfeld wesentlich besser auch seine eigene kreative Vision umsetzen kann. Weil er eben keine...
Ich glaube, er kann mit Tony Khan extrem gut. Das kommt auch dazu.
Genau. Aber ich glaube, dass die beiden da auch einen sehr ähnlichen Denkansatz verfolgen, was das Wrestling angeht. Auch was bestimmte Szenarien, bestimmte Darstellungen angeht. Du würdest ja den Jon Moxley, wenn du den irgendwie bei WWE präsentieren wollen würdest, den würdest du ja komplett beschneiden, auf eine gewisse Art und Weise, weil er ganz viele Dinge, die er jetzt machen kann, kann er da nicht machen. Gerade wenn du ihn als Heel darstellst. Aber selbst als Babyface kannst du es nicht so darstellen. Deswegen, ich glaube, das ist genauso, wie du gesagt hast. Das haben wir auch schon in anderen Interviews mit ihm gehört, wo er dann auch gesagt hat, so, nee, also, ich brauche halt all das nicht, ne? Ich brauche nicht Ringe und Gold und ich habe keine Ahnung was. Ne? Ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ. Ich will meine Ruhe haben, ich will catchen und ich sehe mich als Künstler. Und ich glaube auch, dass er in dem WWE-Umfeld, gerade wie es jetzt gerade ist, ich glaube, dass er da gar nicht reinpasst. Und das ist auch was wir ja schon in der Vergangenheit häufiger gesagt haben, dass auch wenn du der geilste Wrestler der Welt bist, du musst auch in dieser Maschinerie WWE leben können und auch in der Art und Weise, wie da mit dir dann umgesprungen wird und wie du da auch kreativ verarbeitet wirst, da musst du halt mit umgehen können. Du musst es auch alles wollen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass ein John Moxley keinen Bock hat, am laufenden Band irgendwelche Interviews zu geben und Promotouren zu machen und keine Ahnung,
naja, was
zu machen.
Das hat er in seinem Buch auch alles gesagt. Es war, ich glaube, eines der lustigsten Geschichten war, wo er gesagt hat, die haben ihm dann natürlich auch immer von seinem ganzen Merchandising und von seinen Actionfiguren und so, haben sie ihm da immer das Zeugs. Und er hat gesagt, er hat das dann entweder an irgendwelche so Toys for Tots oder Schulen oder Kinderheime oder sowas in der Umgebung gespendet, oder er hat es halt einfach weggeworfen.
Ja.
Also das ist einfach nicht sein Ding, glaube ich.
Eben, deswegen. Und ich glaube, das ist halt eine Maschinerie, in die er nicht reinpasst. Und das ist aber auch okay. Ich meine, das muss es auch geben. Das ist genauso wie ein Will Ospreay, der sagt, nee, ich wollte nicht zu WWE gehen. Da hätte ich vielleicht mehr verdient, aber whatever. Der Le Ripitz fragt, wir gehen jetzt langsam in die Schiene, WWE versus AEW. Er fragt hier, ich persönlich schaue aus Zeit-, Geschmacks- und Sympathiegründen eigentlich nur noch AEW und bekomme seit einigen Wochen oder Monaten nur noch sehr wenig davon mit, was bei WWE passiert. Tatsächlich werden mir auf YouTube und ähnlichen Plattformen aber immer häufiger Beiträge aller AEW is better than WWE, why WWE fails und so weiter angezeigt. Wie ist euer Eindruck als Wrestling-Content-Creator, die sich mit dem gesamten Business und allen Promotions befassen, vom Konkurrenzkampf zwischen WWE und AEW, sowohl innerhalb der Bubble bzw. der Wrestling-Community als auch außerhalb? Lange Frage. Ich glaube erstmal, hier hat der Algorithmus ganz gut zugeschlagen, oder? Also wenn du dann nur AEW verfolgst oder kriegst du...
Ich wollte auch sagen, also ich krieg teilweise auch andere Dinge ausgespielt. Ja.
Ich glaube, es ist halt so ein Mittelding, ne? Also, wie ist unser Eindruck? Mein Eindruck ist, dass die, nachdem man in der Anfangsphase von AEW das Gefühl gehabt hat, dass gerade viele WWE-Fans beides geschaut haben, also WWE und AEW, dann mit dem Auftreten von CM Punk wirklich viele WWE-Leute rübergegangen sind zu AEW, hatten wir dann im Zuge des Abgangs von CM Punk und der zunehmenden Querelen auch bei AEW wieder eine Welle, die rüber zu WWE gegangen ist, weil das Produkt wieder heißer geworden ist durch Bloodline, Cody und so weiter und so fort. Und inzwischen finde ich, es sind relativ klare Fronten einfach. Und deswegen entstehen auch so Videos wie AEW is better than WWE. Zum einen, weil es ganz klar polarisiert, und das müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, das ist Rage-Content. Und dadurch kriegst du Klicks. Das ist die einfachste Art und Weise, wie du Klicks generieren kannst, indem du einmal sagst, das ist besser als das. Und bei, es ist, als wenn du, Schalke ist besser als Dortmund, dann hast du tausende von Schalkern, die sagen, ja, richtig. Und dann hast du genauso viele Dortmunder, die sagen, ach, ihr habt doch alle keine Ahnung. Weißt du? Wie siehst du das, Markus?
Ja, ziemlich ähnlich. Also ich glaube, das so Social Media ist ja für mich sowieso in großen Teilen ein Sumpf, wo es immer wieder schöne Perlen gibt. Also ich habe dem auch nicht ganz entsagt, und ich finde auf YouTube immer wieder schöne Dinge, und ich finde auch auf Twitter sogar immer wieder interessanten Content, oft so historische Dinge oder Hintergrundberichterstattung. Aber der Großteil der Leute, die sich da herumtreibt, und vor allem die halt wirklich Content generieren, um damit irgendwie Geld zu machen, gibt ja ganz wenige Idealisten, die das sozusagen so machen. Und das siehst du ja auch zum Beispiel bei diesen ganzen Ex-Wrestling-Podcastern, ob es jetzt ein Eric Bischoff ist oder ein Coachman oder ein Disco Inferno ist überhaupt so ein Beispiel von völliger Abwesenheit von Intelligenz. Da hast du halt einfach, die wollen diese Interaktion, entweder wollen die halt noch irgendwie relevant sein und wollen halt, das Richtung Disco Inferno auf jeden Fall so, der will halt, dass man trotzdem noch über ihn redet, obwohl der seit 30 Jahren nichts Relevantes mehr gemacht hat. Oder du hast halt die damit irgendwie ihre Podcasts pushen und damit halt ihr Geld machen. Und da gibt's natürlich gerade auf der Anti-AEW-Leute. Also wenn ich mir anschaue, allein so Leute wie Bischoff oder auch ein Cornette, den ich grundsätzlich als Historiker sehr schätze, aber der halt auch, und bei einem Cornette kannst du mir mittlerweile nicht mehr erzählen, dass das nicht 90% Getrolle ist, sondern der weiß halt auch, wo sein Brot gebuttert ist. Dann gibt's teilweise noch die halt hoffen, dass die WWE da wieder irgendwann mal auf sie zukommt, weil sie doch so linientreu sind. Und in der anderen Richtung wird's das wahrscheinlich genauso geben. Und dann machst du halt deinen Content, ob der jetzt irgendwie Sinn macht oder irgendwie belegbar ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Es gibt ja ganz, ganz selten tatsächlich, ich bin ja ein großer Freund davon, wenn das wirklich analytisch ist, wenn das mit Fakten hinterlegt ist, wo ich wirklich sage, das ist meine Meinung und ich glaube das deshalb, weil dann kann ich entweder sagen, okay, du denkst das so, aber das, was du denkst, ist halt falsch. Oder ich kann halt sagen, ah, okay, ich kann nachvollziehen, wo deine Denkweise herkommt. Vielleicht teile ich sie nicht unbedingt. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich mag kein AW, das sind mir zu viele Spots, das ist mir zu viel Blut, das sind mir zu wenig große Momente, da ist die Produktion nicht so schön, da sind wenig Leute in der Halle. Ist ja alles legitim, wenn ich sage, für mich ist Wrestling das, was ich bei der WWE bekomme und das muss so ausschauen und ich will halt meine Momente haben und ich will meine großen Entrances haben und ich will meine 10 Minuten Yeeten haben vor jedem Jey Uso-Match. Ist ja völlig legitim. Also gerade wenn ich irgendwie ein Casual-Fan bin oder wenn ich ein Kind bin, finde ich das vielleicht sehr cool. Und wenn ich sage, das ist das, womit ich meine Freizeit verbringen will, kein Ding, mach das halt. Aber wenn ich mich dann halt ins Internet stelle und sage, ah, das ist der Grund und deswegen wird AEW in 2 Jahren sterben und dann kommt wieder der nächste Medienrechte-Deal um 185 Millionen, wo ich sage, nein, ich glaube nicht, dass die nächsten 2 Jahren sterben werden, dann ist das halt Schwachsinn. Und muss halt unterscheiden zwischen, ist das Ragebait, ist das Uninformiertheit oder ist das quasi aktive Bosheit? Also was ist auch immer so ein bisschen der Hintergrund von diesem Content?
Ja, deswegen. Also, und wir sind ja im Endeffekt auch Trottel. Also, das muss man auch mal dazu sagen, ne? Würden wir, ja, ist doch einfach so. Würden wir vielleicht mehr Hörerinnen und Hörer haben, wenn wir jetzt hier sitzen würden und sagen, ah, oh, ich finde AEW so kacke, weil das und das und das kann ich mir nicht angucken und überhaupt, ne? Das machen wir aber eigentlich nicht, weil ich immer gesagt habe, sowas möchte ich nicht machen, sowas mache ich auch in meinem Beruf nicht. Und genauso, wenn wir auch keine Thumbnails machen, wo wir also erschrockene Gesicht oder sonst irgendwas machen, das werden wir nicht machen, da werde ich schon für sorgen, ne? Nein, es ist ganz einfach, also mir war es halt immer wichtig, dass wir hier eben bei Headlock ein durchdachtes und auch ein über weite Strecken persönliches, aber trotzdem neutral, faires Produkt auf die Beine stellen, wo natürlich eigene Meinungen absolut wichtig sind, weil es ist ein Podcast. Ein Podcast ohne Meinung wäre ganz furchtbar. Aber zugleich muss eben auch immer noch ein gewisses Niveau gewahrt werden. Also bei uns fliegen nicht die Schimpfwörter, bei uns wird nicht geschrien oder sonst irgendwas. Ganz selten. Also ich habe mal geschrien. Das war als hier Braun Strowman und Nicholas Tag Team Champion. Da habe ich geschrien. Da war ich sehr, sehr wütend einfach. Aber es ist schon sehr selten. Und deswegen sind wir Trottel, weil wir könnten natürlich mehr Leute erreichen, weil und das ist so blöd, weil im Internet funktioniert eben Hass am besten. Hass und Polarisierung funktioniert am besten. Und deswegen kriegst du auch hier das mit rein, weil du fängst vielleicht an mit Inhalten, die so ein bisschen kritisch sind, die dann immer kritischer werden. Und der Algorithmus, der trimmt dich ja darauf, dass du immer krassere Inhalte angehst. Also, ne?
Ich seh das bei mir privat extrem. Also auch LinkedIn ist für mich so eine Seuche und ein Sumpf halt auf einer anderen Dings. Aber ich bin halt sozusagen aufgrund meines richtigen Berufs ab und zu. Und ich bin halt da auch, ich bin im Datenschutzbereich unterwegs, ich bin im KI-Bereich unterwegs und natürlich ist das ganze Thema digitale Souveränität eine große Geschichte auch bei mir und bei uns im Berufsleben. Und wenn du da auf LinkedIn mal irgendwie 5 Beiträge länger liest oder mal irgendwas geliked hast, dann kriegst du nur noch das hinein und da ist es das Gleiche. Da kriegst du auf der einen Seite die Apostel, die sagen, ah, alles muss doch Linux ersetzt werden und dann hast du auf der anderen Seite, ich krieg genauso diese, ich verdiene mein Geld mit Microsoft und ich sage euch jetzt, warum das so sein muss. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche wie WWE gegen AEW und auch dort muss ich sagen, obwohl das angeblich die seriöse Business-Plattform ist mit den Geschäftsmenschen, auch dort lese ich so viel uninformiert Schwachsinn aus beiden Richtungen, wo ich sage, ich freue mich richtig, wenn man mal irgendwas Produktives, Intelligentes über den Weg hüpft. Und das ist im Wrestling-Bereich ähnlich. Und ja, ich glaube, das ist bei Headlock, haben wir das ganz gut erwischt. Und ich sehe mich auch nicht als Content-Creator. Ich sehe mich am ehesten noch als Freelance-Journalist für den Wrestling-Bereich und als Analysten. Und mich interessiert es auch nicht, Stimmung zu machen. Und wenn ich Dinge, die mir bei WWE oder bei AEW nicht gefallen, wenn ich die kritisch beleuchten möchte, dann kann ich das hier genauso machen. Das habe ich jetzt auch mit der Elon Musk-Frage gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin hundertprozentig davon aus, wenn du denen genug Geld auf den Tisch legst, dann machen die alles, was irgendwie legal ist. Das ist aber kein Bashing, sondern das ist eine Analyse auf dem, wie ich sehe, wie sich die einfach bewegen, wo ich weiß, was die für Schulden haben, was die für Zinsen allein noch immer für die UFC-Übernahme von vor 10 Jahren bezahlen. Also ich weiß, dass da mit Kohle alles geht und dazu muss ich nicht die WWE bashen, dazu muss ich einfach nur die Dinge, die verfügbar sind, benennen. Und dann könnte ich auch ein Ragebait-Video drüber machen, aber das hätte nicht den gleichen Effekt.
Mach das mal bitte. Aber bitte dann auch mit einem überraschten Thumbnail, bitte. Das will ich gerne sehen. So, wir machen weiter hier. Jetzt kommen wir mal richtig in Richtung AEW. Der Lassos fragt, ich befürchte, Kenny Omega könnte früher oder später ja in Rente gehen. Welche Matches würdet ihr unbedingt noch sehen wollen? Also, ey, das kriegen wir bei All In. Also, ich freue mich extrem auf Kenny Omega gegen Will Ospreay. Ich fand auch Kenny Omega gegen Zack Sabre Jr. fantastisch. Ich überlege gerade, wen wir dann noch hätten. Also eigentlich müssen wir noch mal Kenny Omega auch gegen einen Adam Page bekommen, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich meine, ja, der geht auf jeden Fall früher oder später in Rente. Also ja. Das wird uns passieren. Und ich glaube eher früher als später. Also ich hätte gern noch den richtigen Banger gegen Okada. Also das letzte Match war gut, aber ich hätte gern, also das wäre für mich auch so vielleicht sogar ein Retirement-Match, nochmal alles raushauen und wirklich die große Reminiszenz an die Okada-Klassiker. Ich kann mir vorstellen, also Kevin Knight zum Beispiel freue ich mich sehr drauf, weil das Match hatten wir noch nicht, auch wenn es ein bisschen out of the left field kam. Kenny Omega, Kyle Fletcher möchte ich gern nochmal sehen. Kenny Omega Takeshi, da würde ich gerne sehen. Ich würde tatsächlich, wenn ich so ein bisschen, also zwei, drei Matches, wenn ich nach Japan gucke, ich würde tatsächlich gerne Kenny Omega gegen den Yota Tsuji sehen, weil ich würde gerne wissen, was er mit dem machen kann. Und ich würde, ist halt schwierig, weil Babyface, aber bitte vielleicht das wäre doch ein geiles Ding noch vor Fall in für Mexiko. Ich würde tatsächlich gerne Kenny Omega gegen Mystico sehen.
Das wäre natürlich auch ein geiler Seller, muss man sagen. Ne? Muss man
also damit, da hängen sie dann von den Rängen in der Arena Mexiko.
Auch so Kenny Omega gegen Konosuke Takeshita, finde ich auch ein tolles Match. Ja, genau. Also da gibt's so viele. Die Frage ist halt eben, wie viel gibt der Körper von Kenny Omega noch her? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Und ich glaube auch, wie lange gibst du ihm noch? 2 Jahre? 3 Jahre?
Sowas vielleicht. Ich würde vielleicht sogar noch ein Match gegen Jericho nochmal gern sehen. Und weil es mir jetzt gerade irgendwie, weil ich so überlege, wer hängt denn da noch so irgendwie rum, den man nicht so viel sehen, der ein bisschen älter vielleicht schon ist. Ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne sehen Kenny Omega gegen Shelton Benjamin.
Ich habe gerade über Kenny Omega gegen Darby Allin nachgedacht, was das werden könnte.
Ja, das könnte viele Suplexes auf den Kopf geben.
Ja, auf jeden Fall, da gibt's auch genug. Aber ich glaube auch, dass wir da nicht mehr so viel Zeit haben. Aber passend dazu kam auch vom Ultimate Warrior noch die Frage. Mit Sting, Dustin Rhodes, Edge, also Adam Copeland, Christian, Cage, Cesaro, Samoa Joe und vielen weiteren hat AEW ja viele Ex-WWEler im Roster, die entweder nie richtig eingesetzt wurden, beziehungsweise nie zeigen durften, was sie können oder nie das Ende beziehungsweise die Wertschätzung erhalten haben, die man ihnen hätte zugestehen können. Bei WWE muss man dazu sagen. Sting hat sein Retirement bekommen. Bei Cope und Cage wird man das vermutlich auch langsam einleiten und bei Dustin Rhodes wahrscheinlich ebenfalls. Sollte man das so weitermachen oder die Alten in Ruhe lassen? Cope und Cage blockieren ja gerade die Tag-Titles. Ich empfinde es ein bisschen so, als wolle AEW die Wrestling-Timeline begradigen. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Markus?
Naja, begradigen weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ein Tony Khan auch als Fan und auch als jemand, der historisch, glaube ich, interessiert ist, schon jemand ist, der sagt, diese Vorgängergeneration, die sozusagen für uns auch den Weg bereitet hat, die soll gewürdigt werden. Wir haben ja das zum Beispiel jetzt auch wieder bei Redemption, wo es so eine Ehrung für die Rougeau-Familie geben wird. Und ich sage mal, solange das irgendwie mit Maß und Ziel funktioniert, weil bei Sting, finde ich, hat das extrem gut funktioniert. Also ich glaube, Sting hat niemandem was weggenommen. Das mit Sting hat, glaube ich, gerade einem Darby Allin extrem geholfen nochmal. Und Sting hat sich ja auch nie, der wusste ja auch, was er kann und was er nicht kann. Und der hat sich nie irgendwie lächerlich gemacht. Das war nie irgendwie unpassend, dass ich gesagt habe, der alte Mann soll doch bitte weggehen. Der hat dann nochmal, und ich glaube, das ist aber auch, und wir sehen das auch bei einem Christian Cage und bei einem Adam Copeland jetzt, ich glaube, wenn du in so einem Umfeld bist, wo du einerseits diese Wertschätzung spürst und wo du aber auch siehst, hoppla, das sind ja junge Leute, die haben wirklich was drauf, da muss ich mich ein bisschen am Riemen reißen, dass ich da mithalten kann. Ich glaube, dass das noch ein bisschen ein Anreiz ist. Und ich glaube, solange das, und auch ein Dustin Rhodes ist ja jemand, der immer noch extrem abliefern kann oder konnte, zumindest bis vor seinen Knie-OPs. Ich weiß nicht, schauen wir mal, wie es jetzt dann aussieht. Also ich glaube, solange das so ist, dass ich sage, das ist nicht unpassend, da haben die Leute Bock drauf und sie wären auch noch irgendwie sinnvoll in die Stories integriert und präsentiert, kann ich das machen. Ich will natürlich jetzt nicht ein Roster voller 45, 50, 55-Jähriger, aber wenn ich die so zwischendurch drin habe, wie ein Jericho, und Jericho hat zum Beispiel jetzt in einem Interview gesagt, ich glaube gestern oder heute, er möchte im Prinzip wie so eine große Rockband in Erinnerung bleiben. Also er will halt irgendwie so wie die Rolling Stones, oder halt sagst, ja, die hatten mal ein Album, das war nicht so gut, aber es ist schon irgendwie cool, nochmal die Rolling Stones zu sehen nach 60 Jahren. Und also ich glaube, solange das irgendwie ins Roster reinpasst, als Gegenbeispiel für mich war so TNA oder auch das Ende von der WCW, weil ich sage, es dreht sich alles irgendwie noch unter Anführungszeichen um die alten Säcke, die aber dort eh nur mehr abcashen und keine Leistung bringen wollen, und das hungrige junge Talent wird irgendwie auf Sparflamme gehalten, oder das sind dann irgendwie so die Opening-Matches und die Mid-Kader, dann nicht. Aber ich sage mal, solange das irgendwie alles gut durchmischt ist und die Leute auch, das ist für mich bei AEW halt wichtig, solange die halt wirklich auf einem gewissen Niveau noch performen können, störe mich die auch nicht.
Ich glaube, du musst halt aufpassen, dass quasi dein gesamtes Produkt nicht jedes Jahr so ein All-Star-Tritt-Up-Story hat. Das ist ähnlich, wie wir es bei John Cena gesagt haben. So, ja, der hat seine Retirement-Tour bekommen. Und jetzt bekommt Brock Lesnar eine Retirement-Tour, bekommt ein AJ Styles eine Retirement-Tour, bekommt ein wer auch immer eine Retirement-Tour. Ich glaube, das kannst du halt mal erzählen. Ich glaube, das mit Sting hat man es toll gemacht. Wir haben aber jetzt dazwischen auch schon wieder eine ganze Zeit lang Luft. Und ich glaube, dass du es mit Cope und Cage jetzt wieder erzählen kannst und dann irgendwann sagen kannst, ja, ist okay, dann ist das halt vorbei. Aber ich glaube, wir werden genauso Leute haben wie zum Beispiel für einen Cesaro oder also Claudio Castagnoli oder auch in Samoa Joe, sehe ich sowas nicht. Bei Dustin Rhodes möchte ich so einen Abschied noch haben, weil er auch so ein Baustein von AEW gewesen ist.
Ja, aber die sind ja auch, das ist ja auch ein Unterschied, Samoa Joe oder Cesaro, die sind ja eigentlich so ein natürlicher Part des Rosters und sind halt dort einfach irgendwann mal hingekommen. Bei einem Sting oder auch bei einem, gut, der Copeland war ja vorher bei der WWE, aber da sind ja teilweise auch Leute gekommen, die wirklich länger nicht da waren. Und also ja, natürlich gehe ich davon aus, dass wir irgendwann vielleicht mal in Toronto das große Copeland gegen Cage Retirement Match sehen werden. Also zumindest das Copeland Retirement Match, das hat er ja auch schon angekündigt. Ich bin aber auch nicht böse, wenn der jetzt irgendwie sagt, sie machen jetzt irgendwie vielleicht wirklich dieses TLC-Match in Wembley und er sagt, okay, das war's jetzt für mich. Ist es, glaube ich, auch ein würdiges Retirement. Also wenn das in die Geschichte gut reinpasst, und wir haben gesehen, die Jeff Jarrett Sache mit, der will nochmal Champion werden, das hat man irgendwann mal abgewürgt und das war nicht mal,
das war auch bitter.
Ja, aber das war, also ich fand zum Beispiel das wiederum eingebettet ins Own-Turnier, dass ich sage, das war mein bester Freund damals und tragische Geschichte. Und jetzt möchte ich, also ich hätte das tatsächlich fast, glaube ich, damals noch gefeiert. Das hätte damals von der Storyline gut reingepasst, weil die gesagt haben, der hätte halt dann nicht den Titel gewinnen dürfen. Und ich gesagt, der kämpft sich jetzt wirklich durch, gewinnt den Own und versucht jetzt sozusagen nochmal anzuknüpfen. Hat man nicht gemacht, war jetzt auch nicht so schlimm, aber ich glaube, dass das durchaus. Also ich glaube, es haben sich manche dieser älteren Wrestler auch durchaus einen würdigen Abschied verdient. Warum nicht?
Ja, bin ich dabei. Aber du kannst halt auch nicht ständig und immer wieder mit jedem machen. Ne? Also du kannst nicht bei jedem zweiten Pay-Per-View oder dritten Pay-Per-View irgendein Retirement-Match haben. Ich glaube, das wird dann irgendwann ein bisschen
viel. Nein, ich glaube, wenn du eins im Jahr machst und genau. Du teilst dir das irgendwie schön auf, dann passt das schon.
Die müssen halt einfach durchhalten. Ja, du kennst genau, es dieses Jahr nicht, dann kommst du zurück und kriegst noch dein Retirement-Match. So, ist doch gut. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, ist es gut, dass MJF so oft den World-Title gewinnt und recht schnell wieder verliert? Ich finde, das verwässert den Stellenwert des Titels. Angeblich hat MJF ja Dreharbeiten, aber dann hätte man ihm den Titel auch gar nicht erst geben sollen. Wie siehst du das?
Naja, es hat, ich glaube, es hat ganz gut gepasst jetzt auch mit einem Page. Die Darby Allin-Geschichte war halt dann ein bisschen, aber das war auch, das war eigentlich ein cooler Titelrun von einem Darby Allin. Also ich sag mal immer, ich muss die Titelwechsel nicht haben, nur damit ich möglichst auf den Titelwechsel habe. So wie man es jetzt gemacht hat, dass ich sage, ich erzähle jetzt mal einen Monat lang die Darby Allin-Geschichte, der catchet so lang, bis die Räder abfallen und dann ist er ausgebrannt. Und jetzt der Wechsel zu Kenny Omega war halt sinnvoll vor All In. Ich glaube auch, dass ein MJF als World Champion so ein bisschen ähnlich funktioniert wie ein Ric Flair früher. Weil der kann sehr gute Matches haben, der funktioniert am Mikro und der kann auch mal jemanden, also ich sag mal, nehme ich tatsächlich wie ein Ric Flair, der kann auch mal jemanden overbringen, ohne dass es ihm selber schadet. Das heißt, wenn der jetzt in ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht, einen World Title mal gegen einen Kevin Knight oder gegen einen Nick Wayne verliert, dann schadet das dem nicht. Und wenn ich jetzt sage, so, das ist jetzt vielleicht mein Typ, der hat halt im Laufe seiner AEW-Karriere, die vielleicht 10, 15 Jahre dauert, hat er halt dann 12-mal den Titel gewonnen. Aber es waren immer irgendwie sinnvolle Reigns, der hat immer Geld gebracht und die Matches waren gut und die Promos waren gut. Warum nicht? Also ich hoffe tatsächlich auch mal, dass wenn Will Ospreay jetzt mal den Titel vielleicht gewinnt in Wembley, wovon wir mal ausgehen, dass dann vielleicht mal wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr Ruhe ist. Auf der anderen Seite hat man jetzt sehr, sehr lange, fast ein Jahr, einen Jon Moxley als Champion. Gut, den hat man absichtlich so aufgebaut, dass er den Leuten auf die Nerven geht. Aber dann war es den Leuten natürlich auch nicht recht, dass der Titel so lange jetzt bei jemandem ist. Das heißt, ja, ich glaube, jetzt war es mal wieder eine Transformationsphase, wo man ein bisschen herumgewerkt hat. Und bei der WWE ist es ja ähnlich jetzt auch gewesen. In letzter Zeit haben wir ja gesagt, mit Sami Zayn und CM Punk und so weiter. Also ja, bin nicht böse, wenn es mal wieder eine längere Phase gibt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es einem MJF schadet.
Nee, und es passt ja auch ganz gut zu seinem Charakter, gerade wenn er als Heel unterwegs ist, ne? Also ich finde, da ist er auch nicht der dominante Heel-Champion, ne? Sondern er ist der sich irgendwie in den Titel erwieselt auf eine gewisse Art und Weise, dann auch durchaus mal klar verteidigt, aber der muss den Belt nicht so lange halten. Also er hat ja wirklich auch mal eine lange Regentschaft gehabt. Seine erste Regentschaft war ja relativ lang, die ging über ein Jahr damals. Das war noch 2022, 2023. Aber jetzt bei den letzten Fällen stört mich das nicht. Das waren jeweils so knapp, also einmal war es jetzt der zweite Title Reign, das waren 109 Tage, also ein bisschen was über 3 Monate, und der letzte waren halt 1,5 Monate. Aber da konnte ich auch mit leben, und ich hätte auch damit leben können, wenn das erst ein bisschen später passiert, bin ich auch ganz ehrlich. Aber bei ihm stört mich tatsächlich noch nicht, weil es jetzt auch nicht in der Häufigkeit so passiert. Wir hatten es natürlich jetzt ein bisschen häufiger bei den letzten beiden Reigns, aber ich glaube auch, dass wir danach, ich gehe davon aus, dass wenn jetzt Will Ospreay Champion wird, dass der den Belt erstmal eine Zeit lang hält. Weil dann wird es auch mal Zeit. Jetzt hat man den Darby Allin Run, wir werden dann einen Kenny Omega Run haben, der auch nicht besonders lang ist, und danach muss dann wieder ein bisschen Ruhe reingebracht werden. So, Ruhe jetzt. Wir haben noch ein paar mehr AEW-Fragen. Dann kam mir noch von Lasslos die Frage, sollte man Forbidden Door aufgrund der Visa-Probleme in anderen Ländern stattfinden lassen? Ein Forbidden Door in der Arena Mexiko stelle ich mir schon ziemlich nice vor, Markus.
Ja, also ich weiß nicht, ob es Forbidden Door sein muss. Wir hatten das ja letztes Jahr vor dem Tokyo Dome oder nach dem Tokyo Dome, so eine Joint Show. Also ich sag mal so, Japan ist wahrscheinlich schwierig von der Zeitzone her, dass du das dann zu einer guten Zeit in den USA ausstrahlst.
Ja.
Mexiko wird funktionieren, weil es ist ja sowieso Central Time, glaube ich, in Mexico City. Mhm. Also gegen einen Pay-Per-View aus der Arena Mexiko hätte ich gar nichts. Das, warum nicht?
Ich glaube, so prinzipiell würde ich das nicht machen. Also grundsätzlich deswegen. Aber warum denn nicht in Mexiko veranstalten? Also der Faktor ist dahinter natürlich so, wie kannst du es am besten ausstrahlen, damit du am besten Geld damit verdienst. Das kommt ja auch noch mit dazu. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich es nicht immer woanders stattfinden lassen. Wir hatten, warte mal, wo war das denn jetzt hier noch? Jetzt müssen wir gerade suchen hier. Bin ich gerade blöd? Genau, den hier wollte ich haben. Hier, Frau gefragt, welchem Wrestler aus dem aktuellen AEW-Roster würde eurer Meinung nach eine Charakterentwicklung oder ein Gimmickwechsel am meisten guttun? Und passend dazu, könntet ihr euch Darby Allin und Orange Cassidy als Heel vorstellen? Und würde das eurer Meinung nach funktionieren? Doppelfrage, Markus.
Ich fange mal mit dem zweiten Teil an, weil wir den ersten muss ich kurz nachdenken. Also vorstellen, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ähnlich gut funktionieren würde. Es hat beides einen gewissen Reiz. Also ich kann mir einen Darby Allin so als der jetzt schon irgendwie Leute teilweise in die Luft sprengt und mit Feuer bearbeitet und so. Also ich kann mir den so als boshaften kleinen Hardcore-Tarol, kann ich mir den teilweise irgendwie vorstellen, glaube ich. Es ist halt immer die Frage, was machst du mit den Promos? Der lebt halt sehr davon, dass er halt sagt, ich bin halt der Märtyrer und du kannst mich nicht kaputt machen. Und der funktioniert ja auch sehr gut, weil ich nicht will, dass hier mein Liebling kaputt gemacht wird. Wenn er jetzt ein Heel ist, dann will ich ja, dass der kaputt gemacht wird. Also da machen wir dann fast noch ein bisschen mehr Sorgen um seine Gesundheit und macht dann noch mehr komische Spots, aber so als irgendwie verbitterten, so ich habe das müsste halt wieder so Dings machen, so ich habe jetzt meinen Körper für die Fans geopfert und ihr habt das nicht. Das wäre eigentlich cool, weil Darby Allin ist ja auch ein ziemlich guter technischer Wrestler. Das wäre eigentlich ein cooler Heel-Charakter, wenn er sagt, ich mache jetzt keine Hardcore-Spots mehr, ich mache jetzt nur noch Pure Wrestling.
Du bist ja auf Mick Foley ECW-Tour, ja?
Ja, so irgendwie vielleicht. das könnte ich mir vorstellen. Und ein Orange Cassidy als Heel, der irgendwie, der müsste halt dann, das müsstest du halt dann so machen, mit seinen teilweise souveränen Kontern, mit seinen lässigen, die er jetzt macht, die müsste halt dann irgendwie gegen Babyfaces machen. Aber ich, also eine Orange Cassidy Heel Persönlichkeit, da würde ich mir tatsächlich gerne mal mit einem Tony Khan zusammensetzen und überlegen, wie das ausschauen könnte.
Man kann natürlich so diese ganzen desillusionierten Orange Cassidy kannst du natürlich dann machen. Weißt du, so der, ja, ich habe alles mit, weiß ich, habe
Nihilist.
Ja, so ein bisschen, ne? So, ich hab's probiert, ne? Ich hab alles versucht, aber es hat halt eben nicht geklappt. Ich wollte es nicht an mich rankommen lassen. Mir soll, war eigentlich alles egal, aber es geht halt in eine andere Richtung
jetzt. Also jetzt, das wäre
schon. Kannst du auch den Stil umstellen?
Das wird schon funktionieren. Das Slacker, der jetzt quasi zum Bürohengst wird, aus Trotz.
Ja.
So, jetzt bin ich böse und jetzt streng ich mich mal richtig an und zeige ich euch quasi mal, was ich kann, wenn ich mich wirklich bemühe. Und ich bemühe mich, um all eure Babyfaces kaputt zu machen. Ja, ich weiß nicht, aber so vielleicht.
Ansonsten Charakterentwicklung finde ich immer schwierig so. Ne? Ich meine, Charakterentwicklung sollte man finde ich, immer haben. Aber wer stagniert denn da gerade so?
Also ich habe auch überlegt, ob es irgendjemanden gibt, das sind wahrscheinlich am ehesten die Leute, die halt irgendwo jetzt auf der Ersatzbank. Also ich würde mir vielleicht tatsächlich, ich bin wirklich gespannt, jetzt der hat jetzt auch bei Collision ein Match gehabt, wer hat jetzt ein Match? Nick Wayne zum Beispiel wäre für mich jemand, weil der hat als Babyface am Anfang ja nicht viel zeigen können, dann war er der Heel, jetzt ist aber die ganze Geschichte mit Christian Cage und Luchasaurus und so weggebrochen. Also ich glaube, Nick Wayne könnte tatsächlich von einer Neuausrichtung profitieren, einfach damit er auch mal wieder öfter zu sehen ist und das auch ein bisschen wieder mehr Matches und Storytime bekommt.
Ich habe jetzt bei der letzten Dynamite-Ausgabe noch gedacht, was hat man mit Danny Garcia und auch Wheeler Yuta schon alles probiert und trotzdem catchen die beiden dann irgendwie, wirken die wie die Young Boys von Death Riders, auch in ihrer Präsentation her und so. Und irgendwie muss man mit denen irgendwas machen, finde ich.
Ja, also da bin ich, an die habe ich auch kurz gedacht, also vor allem an Garcia.
Ja.
Vorhin. Ja, das wäre halt wirklich so mal, die müssten jetzt mal, genau wie du sagst, diese Young Boys-Geschichte. Ist halt jetzt gerade ein bisschen so die Will Ospreay-Geschichte, wo der jetzt wirklich trainiert und aufgebaut wird. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die beiden ein bisschen so trainieren und aufbauen und dass die dann halt ihre, weiß ich nicht, wir haben jetzt eh die 17 Titel, die auch der Hangman und Andrade und alle haben wollen. Ja, vielleicht braucht man dann wirklich einen Wheeler Yuta, der dann mal einen Kyle Fletcher um den TNT-Titel besiegt oder so, damit der halt mal wirklich ernst genommen wird. Weil der ist extrem gut, aber der ist halt immer so das ist immer der, wo ich sage, ja, also wenn die Death Riders irgendwo in einem Multiman-Match sind, dann weiß ich, wer den Pin schluckt. Und das ist entweder ein Garcia oder ein Wheeler Yuta.
Ja. Ich meine, Danny Garcia ist noch super jung, ne? Der ist noch unter 30. Aber nichtsdestotrotz, der hat ja im Prinzip schon diverse Mal diese Geschichte gehabt, ne? Ich erinnere nur damals mit Bryan Danielson zum Beispiel. Also die Geschichte haben wir schon mal gehabt, aber irgendwie stagniert der halt für mich komplett. Und
bei einem Danny Garcia weiß ich zum Beispiel, dass der auch gerne nach Japan will. Dann sage ich halt, mit Nick Wayne und so, haben das ja auch schon gemacht, dann schick doch mal einen Danny Garcia und einen Wheeler Yuta einen Monat nach Japan zum G1.
Ja.
Und dann lasst ihn dort und sorgt dafür, dass der halt, weiß ich nicht, dann kommt er zumindest bis ins Blockfinale oder so. Aber dann kann der auch zurückkommen und kann sagen, so, jetzt habe ich hier in Japan, ich habe viel gelernt und ich habe gezeigt, was ich kann und jetzt möchte ich das hier irgendwie bei AEW fortsetzen. Also das wären vielleicht Geschichten, die man noch erzählen könnte.
Ja. Deswegen, das wären so meine Picks gewesen. Irgendwie hat mich das getroffen, als ich mir das so angeschaut habe. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Dann fragt hier der Ultimate Warrior noch, wen sehen wir dieses Jahr wieder? Kevin Owens, Britt Baker, Adam Cole etc.? Boah, Adam Cole weiß ich gar nicht, wie es mit dem weitergeht. Da hört man immer nur, dem wird es besser gehen und so, aber irgendwie tut sich halt nicht so richtig was.
Ja, und ich glaube, bei Adam Cole, es hat auch mal ein Tony Khan gesagt, dass es quasi mehr oder weniger, also ja, den nochmal, also den sehen wir, den wird man nur dann wieder sehen, da muss es quasi wirklich irgendwie Sinn machen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, also ich wünsche ihm, was wünsche ich ihm? Ich wünsche mir eigentlich, dass es ihm gut geht und dass er glücklich ist, weil das ist ein sehr netter Mensch. Ich wünsche ihm natürlich, wenn er das möchte, dass er auch wieder wrestlen kann, aber ich weiß halt nicht, ob es auf Dauer so eine gute Idee ist. Ist halt schade, weil der ist auch noch nicht so alt, wenn du sozusagen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie es dem so geht und wie der das sieht. Also vielleicht ist das für ihn auch in Ordnung. Ich glaube, dass der bei AEW, ich glaube, das hat Tony Khan gesagt, also solange der da sein will, ist der auch da. Britt Baker wissen wir ja gar nichts, also die ist ja, ja nicht verletzt, da ist es völlig unklar, aber ich sag mal, schwierig, also wenn, ich glaube, mit Britt Baker hätten wir jetzt genug Möglichkeiten gehabt, da waren wir in Pittsburgh, da haben wir im On-Hard-Turnier plötzlich Plätze gehabt, die gefüllt werden müssen, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man Britt Baker zurückbringen wollen würde, dann hätte man das wahrscheinlich schon gemacht, warum auch immer man es nicht tut, weiß ich nicht, und Kevin Owens, weiß ich auch nicht genau, wie fit der schon ist. Also der war ja, wo war denn der? Der war jetzt bei irgendeinem
Fan. Der war bei NXT. Bei NXT war der. War der bei NXT war der. Great, genau. American Bash, ja.
Ja, genau. Ja, also ich schätze mal, den Kevin Owens, den sehen wir, sobald der eine medizinische Freigabe kriegt, wieder. Aber wann das ist, wissen wir, glaube ich, nicht so im Detail.
Ich würde ihm noch ein bisschen geben, deswegen weiß ich nicht, ob dieses Jahr, aber ich glaube, dass wir Kevin Owens auf der Road to WrestleMania nächstes Jahr wiedersehen. Den könnte ich mir gut bei als Comeback beim Rumble vorstellen, weißt du?
Ja, das wäre vielleicht eine Variante.
Hat er noch, was haben wir jetzt, Juli hat er noch ein halbes Jahr, um sich zu erholen, um das alles hinter sich zu bringen und dann Ringrost abschütteln, dann kannst du ihn da wieder zurückbringen. Deswegen Britt Baker, Adam Cole, keine Ahnung, Kevin Owens sehe ich sehr, sehr wahrscheinlich an. Dann fragt Thomas der Zweite hier, wie ist eigentlich der aktuelle Stand zu einer möglichen Europatour von AEW? Tony Khan sagt ja immer, ja, das ist sehr interessant, aber bisher ist außer den Shows wie Forbidden Door oder All In nicht viel passiert. Die Verbindung zu den europäischen Indie-Promotions müssten doch eigentlich vorhanden sein, sodass man mit ihnen zusammen etwas machen könnte. Oder lohnt sich es finanziell einfach nicht, etwa aufgrund zu hoher Mieten, zu weniger Zuschauer oder zu hoher Transportkosten für Equipment und Wrestler? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe gedacht, ich glaube, es lohnt sich halt aktuell einfach nicht. Also, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich weiß halt, ich weiß tatsächlich halt nicht außerhalb von UK, wir sehen es ja selber hier auch an den Hörerzahlen und auch ein bisschen am Interesse. Also, sagen wir so, ich glaube, wie soll ich sagen, ich glaube, eine Dynamite oder Collision in einzelnen Märkten würde funktionieren. Also sie haben ja jetzt zum Beispiel auch wieder Dynamite, ich glaube in, wo war es denn? Ist es in Schottland oder in Wales? Irgendwo sind sie ja in der Woche vor All In. Ich glaube schon, dass es ein- oder zweimal funktionieren könnte. Ich weiß halt nicht, ob du dieses WWE-Tour-Schema mit jedem Jahr irgendwie hinkriegst. Aber wenn ich
Shows und so, das frage ich mich halt auch so. Also wenn du Tour, denke ich halt nicht nur an TV-Shows, sondern denke ich halt auch dran,
okay, ich glaube, das könnte, also wenn die jetzt hergehen würden und sagen würden, ich weiß es nicht, die zwei Wochen vor All In machen wir Mittwoch, Samstag, ist ja egal, in den USA schaust du es dann eh nicht live aus. Du machst halt dein Dynamite und dein Collision-Taping, du machst halt vier TV-Tapings vielleicht in den zwei Wochen vorher und dazwischen bist du vielleicht noch in einzelnen Städten halt in so mittelgroßen Hallen, weil man in den USA ziehen sie auch 3.000, 4.000, 5.000 Leute vielleicht. Also ich glaube schon, dass du jetzt in Deutschland, in Österreich möglicherweise, in Frankreich, also auch so ein bisschen in den Wrestling-Märkten in UK sowieso. In UK kannst du wahrscheinlich 3-4 Städte machen. Da kannst du auch irgendwie teilweise RevPro-Talent mitnehmen. Also ich denke schon, dass das gehen würde und dass das jetzt nicht der große findet. Also ich glaube, ein Verlust wäre es auf keinen Fall. Ich
meine, klar, die Frage ist doch, was ist das, was danach kommt? Also das ist doch der Punkt. Die Frage ist halt, machst du es einfach nur, um es zu machen, aber da machst du keinen großen Gewinn, da kannst du auch sein lassen. Oder die Frage ist doch, hast du Ambitionen, in den Märkten zu wachsen? Dann machst du es als Zukunftsprojekt, weißt du? Also du machst dich nicht einfach nur so aus Spaß an der Freude. Lass uns mal durch Europa touren. Okay, wir verdienen dabei nichts. Okay, ja, dann machen, lass es halt machen. Ich glaube, du musst halt, und das ist halt was ich bei AEW gerade sehe, dass man sich sehr stark auf die USA konzentriert. Man hat seine wenigen Shows, die man auch im Ausland macht. Aber ich habe nicht das Gefühl, als wollte man versuchen, in anderen Märkten außerhalb von den USA wirklich absolut Fuß zu fassen. Und wir sehen das auch zum Beispiel an der Vermarktung von AEW hier in Deutschland, wo fast nichts passiert. Wir sehen das auch in anderen Märkten, dass da fast nichts passiert. Der Fokus ist, glaube ich, gerade einfach ein anderer.
Ja, ich kann mir vorstellen, weil das ist ja auch wieder so ein Ding mit WPD und Paramount. Paramount Plus ist ja in mehr Märkten international aktiv als WPD. Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Merger durchgeht und wenn die wirklich auch langfristig da bleiben und wenn sie über den dann neuen Streamingdienst mehr Präsenz auch haben in europäischen Ländern, weil im Fernsehen, ich meine, du siehst es ja bei uns, wo läuft denn das Ding auf D-Max? Ich habe keine Ahnung, ich bekomme jetzt keine TV-Quoten mehr, weil die einfach zu teuer zu kaufen sind. Ich habe sie, als es noch der Vorgängerservice gemacht habe, habe ich tatsächlich um 2-3 Euro mir die Quoten gekauft jede Woche. das geht mittlerweile nicht mehr, aber ich bekomme so gut wie nichts mit, dass die jetzt auf D-Max irgendwie, also so ProSieben Max kriegst du schon noch ab und zu zahlen, dass irgendwie SmackDown Raw irgendwie sehr gut gelaufen ist mal die ein oder andere Woche. Von D-Max kriege ich gar nichts mit. Und ich glaube tatsächlich, dass die über die Streaming-Services den größeren Hebel hätten, vielleicht auch Leute zu erreichen. Und dass es vielleicht Sinn machen würde, dann sozusagen zu sagen, ja, jetzt geben wir mehr, jetzt wollen wir, das ist ein bisschen das Henne-Ei-Ding, jetzt wollen wir Europa mehr pushen, dafür pushen wir auch mehr, dass wir auf Paramount oder auf wie auch immer der Streaming-Dienst dann ist, zu sehen sind. Und vielleicht wartet man auch da ab, bis das erledigt ist. Weil ansonsten, ja, du kannst, das Problem ist, alles, was du in UK halt im Vorfeld von All-In machst, da kannibalisierst du dir halt die eigenen Sachen. Und wenn ich jetzt meine, im zwei Wochen vor All-In meine EW-Show in Deutschland habe, dann habe ich wahrscheinlich viele Deutsche, die sagen, ja, ich muss gar nicht mehr unbedingt nach England zu All-In fliegen. Also vielleicht warten wir auch mal ab, wenn die jetzt sagen, sie lassen die großen Stadion-Shows in Wembley sein. Sie machen vielleicht einmal im Jahr ihre Show in der O2 Arena. Vielleicht machen sie da noch ein bisschen mehr in den anderen europäischen Märkten.
Ich bin gespannt. Also momentan, also ich finde das halt wirklich enttäuschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe gedacht, dass man da mehr Ambitionen reinstecken würde insgesamt. Ist aber nicht so gekommen und deswegen sehe ich es halt gerade nicht. Also vielleicht nächstes Jahr mal, was so TV-Tapings kann ich mir vorstellen. Touren sehe ich halt gerade nicht. Ich glaube, dass der Fokus gerade ganz woanders ist und dass man da keine Ressourcen reinstecken möchte. Thomas, die zweite Frage noch. Zwischen welchen beiden Promotions innerhalb der zwei großen Lager würdet ihr gerne eine richtige Invasion-Storyline sehen? Also zum Beispiel New Japan fällt bei AEW ein und TNA erobert AAA. TNA erobert AAA, so TNA interessiert hat gerade keinen. Und die haben schon versucht, NXT zu. Also ich fände tatsächlich New Japan und AEW fände ich da halt am interessantesten. AAA bin ich nicht so in dem Produkt, was die Charaktere sind. Also ich schaue mir das halt schon ganz gern an. Aber AAA bei WWE oder WWE bei AAA macht halt keinen Sinn, sondern du musst es halt eher von dem Kleinen zum Großen. Und ich finde, bei New Japan gegen AEW hättest du eine Geschichte zu erzählen.
Ja, ich sag mal, bei AAA, du kannst da irgendwie Los Perros den Mal kannst irgendwie auflaufen lassen, vielleicht bei NXT oder vielleicht auch mal im Main Roster in der Midcard. Aber sehe ich jetzt auch weniger spannend. Ja, also von wenn jetzt ans Universum bei AEW denke, da habe ich New Japan, da habe ich CMLL, da habe ich ja bisschen Rev Pro, bisschen Maple Leaf Pro. Ich glaube tatsächlich das, was die meisten Leute kennen, weil bei CMLL hast du das Problem, das müsste fast irgendwie so die Heels sein, die dann hier irgendwie reinkommen. Und ich glaube, die Heels bei CMLL, die sind einfach zu unbekannt.
Ja.
Und New Japan wird halt funktionieren, weil da hast du historisch doch ein paar Jahre Crossover jetzt schon dabei. Du hast einen Yota Tsuji, der sich da immer wieder ungebührlich äußert. Der hätte auch einen eigenen Stable. Also du kannst halt sehr schön diesen Gang Warfare machen. Da kommt nicht irgendwie ein Typ, sondern die sind ja alle in irgendwelchen Gruppierungen. Du könntest sofort jetzt machen, hier auch mit der Will Ospreay Geschichte, so ein United Empire gegen Death Riders, wo dann irgendwie ein Will Ospreay hin und her gerissen ist. Also da wird, glaube ich, tatsächlich mehr gehen. Und das würde tatsächlich vor allem auch, wenn du das umgekehrt mehr machst, dann müsst du halt wirklich regelmäßig Leute auch nach Japan schicken. Das würde vor allem, glaube ich, New Japan könnte das extrem helfen. Und du müsstest halt das dann so aufbauen, dass am Ende zumindest in Japan New Japan erfolgreich ist und dann lass mal einen Yuto Ice, einen Will Ospreay pinnen und dann hast du halt deinen nächsten Superstar. Also vielleicht wirklich so mit einem New Japan Star pinnt einen AEW Champion und hält eine Zeit lang wirklich den Titel. Das wird, glaube ich, denen in Japan extrem helfen. Also das.
Die Frage ist, will AEW das? Das ist die andere Frage. Was ist der Ausgang für AEW?
Wenn ich jetzt so ins Fantasy Booking abdrifte, das ist das, wo ich.
Ja.
Wo mir am schnellsten und am ehesten ein paar gute Ideen kommen würden.
Ich finde, du könntest auch gut erklären, bei seitens New Japan, also auch diesen Hass auf AEW, so nach dem Motto, ihr seid damals alle gegangen, ihr habt uns allein gelassen, ihr habt uns zurückgelassen, ne, hier, um euer eigenes Ding zu machen, ne, und wir mussten alles wieder aufbauen aus den Scherben und den Trümmern, die ihr hinterlassen habt. Kannst du super gut erzählen, du hast genug Leute, mach das. Bei WWE sehe ich das nicht. WWE macht sowas auch nicht.
Sind wir ganz ehrlich. Und vor allem, ich glaube, WWE hat kein Interesse daran, dass irgendwer außer ihrem eigenen Produkt am Ende gut dasteht. Beim Tony Khan kann ich mir vorstellen, dass er sagt, das ist für die langfristige Partnerschaft gut.
Ja.
Kann ja auch ein Callum Newman sein, der einen Will Ospreay besiegt. Und wenn Callum Newman, vielleicht kommt der in 5 Jahren zu AEW. Das ist ein Investment in die Zukunft, dass die jetzt irgendwie, man hat es ja schon gesehen, also die TNA-Leute durften ja nicht mal wirklich gegen die NXT-Leute langfristig gewinnen. Das heißt, alles, was da nicht... Und Und selbst wenn es das eigene Team ist, in der WWE hast du halt eine sehr starke Hierarchie. Also du hast das Main Roster und dann hast du alles andere. Und irgendwer von alles andere darf eigentlich so gut wie nie ernsthaft jemanden aus dem Main Roster irgendwie besiegen.
Ja. Ich springe mal weiter zur nächsten Frage. Der Nischenliebhaber hat hier noch gefragt per Discord. Da geht es um Bret Hart, also sprich ein What-If-Szenario. Was wäre, wenn Bret Hart nicht seine Karriere hätte beenden müssen, der berühmte Kick von Goldberg, Schlaganfall und so weiter und so fort. Was wäre denn gewesen, wenn quasi die WCW geschlossen worden wäre und zur WWE gegangen wäre, aber Bret Hart wäre nicht zur WWE gegangen, sondern er fragt hier, was wäre denn gewesen, wenn Bret Hart zu TNA gegangen wäre? Ja, also als dann TNA gegründet worden wäre. Ein Bret Hart, der mit einem jungen AJ Styles oder Samoa Joe gewrestelt hätte, oder der sich in Titelfehde mit Jeff Jarrett in dessen Prime oder mit Christian geliefert hätte. Vielleicht hätten wir sogar noch eines der geilsten Dream Matches gegen Kurt Angle gesehen. Passende Wrestler gibt's genug. Wie hätte es TNA beeinflusst? Was wäre mit Vince Russo gewesen? Und so weiter und so fort. Ist eigentlich eine Frage für den ganzen Podcast. Ich habe die auch ein bisschen gekürzt, weil die ultra lang gewesen ist. Wie immer von Nischenliebhaber. Schöne Grüße. Mit einem zwinkernden Auge. Wie siehst du das, Markus? Ich finde gerade, also, sind wir ehrlich, Bret Hart gegen Kurt Angle ist halt eines der Dream Matches, die wir uns alle gern gewünscht hätten, oder?
Also, am Papier klingt das gut. Ich weiß nicht, ob TNA damals das Geld gehabt hätte, um einen Bret Hart von Anfang an zu holen. Also ich glaube so 2002 sofort eher nicht. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie gut der mit Jeff Jarrett war. Ich weiß, dass Owen und Jeff Jarrett da sehr, sehr gut befreundet waren. Ich kann mir vorstellen, vielleicht dann so eben ab der Phase, wo man den Sting geholt hat, wo man den Kurt Angle geholt hat, wo man sozusagen auch ein bisschen, also ab 2005, wo man auch so das Spike-TV-Geld hatte, eventuell, also von den Matches her, ja, klingt gut. Die Frage ist halt, und Bret Hart ist ja auch nicht so der große Fan von diesem Indie-Style. Also die Frage ist, wie viel hätten Bret Hart wirklich mit einem AJ Styles anfangen können oder wollen? Also ich glaube nicht, dass der jetzt plötzlich hier irgendwie Ring of Honor Matches abgezogen hätte. Auf der anderen Seite, also mit Vince Russo, ja, das auch jetzt wieder im Lichte von der Dark Side of the Ring-Doku, wenn man sich das ja alles so ein bisschen durchsieht. Also du hättest wahrscheinlich eine Dixie Carter dann gebraucht, die geglaubt hätte, so ein Bret Hart, wenn sie den jetzt holt, das ist der, der irgendwie das Ruder rumreißt. Weil ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass der gesagt hat, ich will jetzt unbedingt den WCW oder den alten WWF-Deal von 1996 haben. Aber ich glaube auch nicht, dass der irgendwie für $10,000 die Woche gekommen wäre. Ja. Also das wäre mal finanziell gewesen. Und auf der anderen Seite, also wenn der noch fit gewesen wäre, man darf halt auch nie vergessen, Vince McMahon wollte ihn ja schon sehr lange haben. Da hat man dann diese DVD gemacht, dann kam er in die Hall of Fame, dann ist er gar wieder zurückgekommen. Also die Frage ist, wenn ein Bret Hart fit gewesen wäre und keine Verletzungen gehabt hätte, wie sehr hätte sich vielleicht ein Vince McMahon trotzdem bemüht, den wieder zu bekommen? Und vielleicht wäre er dann tatsächlich 2001, 2002, 2003 auch so wie dann Ric Flair und Goldberg und die alle auch in die WWF gekommen sind oder WWE damals schon. Vielleicht hätte es dann auch schon wieder eine Bret Hart-Rückkehr gegeben.
Ja, TNA ist halt immer ein unsicheres Umfeld gewesen, ne? Und gerade auch unter der Vince Russo-Führung natürlich auch ein Umfeld, was wirklich teilweise drüber gewesen ist. Also sehr, sehr, sehr drüber. Und ich weiß nicht, ob Bret Hart das so sehr gefallen hätte, das Arbeitsumfeld. Aber klar.
Japan war damals auch nicht so in der Zeit. Das war gerade so irgendwie die Phase, als Inoki alles runtergewirtschaftet hat. Also vielleicht am ehesten noch, wenn ich so ganz bizarre Gedankenspiele habe, ich weiß nicht, ob da das große Geld da gewesen wäre, ein Bret Hart bei All Japan, so zur Kobashi Misawa-Zeit.
Oh ja, okay, ja.
Das hätte vielleicht noch reingepasst für ihn. Also wenn da das Geld gestimmt hätte, vielleicht sowas, wenn der gesagt hat, in den USA gibt's irgendwie nichts, TNA ist mir zu unsicher, zur WWF will ich nicht zurück, ich möchte aber da jetzt weiterhin mit Wrestling mein Geld verdienen. Vielleicht All Japan, ja.
All Japan wär auf jeden Fall interessant gewesen, aber natürlich so Matches, wie er hier genannt hat, ne, gegen eben den Kurt Angle, gegen den Samoa Joe, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, ne? Also ganz klar, also das hätten wir, glaube ich, alle gern gesehen, aber TNA war, wie gesagt, auch ein holpriges Umfeld und ich glaube auch, dass da vielleicht Vince McMahon früher versucht hätte, ihn zurückzuholen, wenn es möglich gewesen wäre. Wo wir gerade bei so schönen Was-wäre-wenn-Szenarien sind. Der Showstopper fragt hier, welcher Wrestler ist für euch das größte What-If-Szenario der Wrestling-Geschichte? Also jemand, der eigentlich alles hatte, es aber nicht geschafft hat, der nächste Topstar zu werden. Das kann man eigentlich hier ganz schnell machen. Ich sag Mr. Perfect, Razor Ramon, Owen Hart. So. Du?
Ja, ich Ich bin ja tatsächlich bei einem Chad Gable. Also was wäre, wenn man Chad Gable einfach sinnvoll einsetzen würde? Weil jetzt auch, man hat es ja gesehen, jetzt hat er mit der Grande Americano-Geschichte in Mexiko wirklich gut abgerissen. Und man macht schon wieder nicht wirklich was mit ihm.
IC Championship, also, hallo?
Ja.
Ja.
Also ich hätte eigentlich gern gesehen, einen Chad Gable, der so vor 10 Jahren, wenn wir tatsächlich jetzt so Brian und Vinny Show machen, gerade so Reviews und schauen sich, glaube ich, so alte NXT-Shows an, immer so ein Jahr im Abstand. Und dann irgendwann war 2015 oder so das erste Mal Chad Gable da. Also ich hätte gern so einen Chad Gable 2015 bei New Japan gesehen mit all den Leuten, die damals so aktiv waren in den letzten 10 Jahren. Dann hätte wahrscheinlich einer der, dann wäre wahrscheinlich neben einem Osprey und einem Kenny Omega oder vielleicht sogar noch drüber der großartigste Gaijin aller Zeiten gewesen dort. Also ich glaube, bei dem hat man extrem, extrem viel Potenzial verschenkt. Und ansonsten, ja, also ich hätte gern gesehen, dass man mit einem Eddie Guerrero vielleicht 10 Jahre schon früher mehr gemacht hätte, als dann gegen Ende hin, als es ihm auch schon gesundheitlich nicht mehr gut ging und körperlich nicht mehr gut ging. Wo hat man noch richtig, richtig verkackt? Ich bin da relativ froh, weil man hat ein bisschen gesehen, wo die Reise hingegangen wäre, als Vince McMahon da wieder da war mit Gunther. Da gab es ja 1-2 Wochen da, ja. Bevor man ihn dann demontiert hat und auch gesagt hat, das Booking macht jetzt bitte aber Paul weg, weil dafür ist er da. Also ich glaube, wir könnten vielleicht in einer anderen Welt, könnten wir sagen, Gunther hat man komplett in der WWE verkackt, aber den haben sie zum Glück ja wieder rehabilitiert. Aber ich glaube, das hätte unter dem Vince McMahon, weil ich glaube, der hat den einfach nicht gut verstanden, hätte das anders ausgehen können.
Ja, ich weiß nicht mehr, da hat er doch den R-Truth als Uncle Sam doch verprügelt, oder war das nochmal?
Ja, genau.
Naja, wir springen mal weiter hier. Wir haben noch ein paar Classic-Fragen eigentlich so. Also zum einen, was haltet ihr, das fragt der Hoksha, was haltet ihr von der Idee, wenn Hulk Hogan nach seiner Verletzungspause im Jahr 1990 als Bösewicht zurückgekehrt wäre, vielleicht in einer ähnlichen Rolle wie in Sergeant Slaughter? Sage ich, hätte WWE sehr viel Geld verloren. Ja, aber ich glaube, da hätte WWE sehr, sehr viel Geld verloren. Oder?
Also Verletzungspause 1990, ich nehme an, das war, da hat er ja den ersten Film gedreht, das war diese Attacke von Earthquake. Das heißt, das wäre, da hat er den Titel quasi schon an den Warrior verloren gehabt und ist dann, glaube ich, zum SummerSlam 90 zurückgekommen.
Ja, genau, ja.
Naja, also das Problem war, man hätte ihn wahrscheinlich dann sehr schnell wieder face geturnt, weil der Warrior ist gefloppt. Also man hätte da natürlich das Hulk Hogan als Heel gegen Warrior als Face machen können. Das Problem war halt, die WWF hat ja bis zur Yokozuna-Zeit, Mitte der 90er, war das ja immer so, du hattest einen langjährigen Babyface-Champion, der einfach gegen irgendwelche Monster angetreten ist. Das heißt, die Frage ist, wie hätte die Dynamik funktioniert von einem Hulk Hogan dann als Heel, der dann versucht, den Titel zu holen, der dann vielleicht auch den Titel gehalten hätte. Ich meine, die Steroidengeschichte wäre trotzdem passiert. Das heißt, sagen wir mal, ab 92 wäre er trotzdem weg gewesen. Ja, der Warrior hat nicht funktioniert, dann hättest du Randy Savage Face-Turner. Ich überlege mich gerade, wer irgendwie Babyface-Challenger für einen Heel Hulk Hogan hätten sein können. Also ich glaube, weil du hättest trotzdem, das Geld hättest du ja mit dem gemacht, auch wenn du gesagt hast, Hulk Hogan ist jetzt der unbesiegbare Champion und irgendjemand muss ihm diesen Titel abnehmen, also so wie sie es ein paar Jahre später dann noch mit dem Yokozuna gemacht haben. Wer wären so die Face-Champions oder die Faces gewesen, die hier die Main Events mit einem Heel Hulk Hogan hätten machen können zu der Zeit?
Hättest du einen Roddy Piper da reingesetzt oder einen Warrior, der aber ja auch problematisch gewesen ist backstage, das war auch nicht ganz so einfach.
Also am ehesten wahrscheinlich noch einen Carry von Eric, aber der war auch schon nur mein Schatten seiner selbst. Also
ich weiß gar nicht, sagen
wahrscheinlich,
kann.
Der hätte nicht lang funktioniert, da hättest vielleicht einen Kurt Hennig vielleicht face turnen können, aber auf der anderen Seite ein Hulk Hogan wollte ja trotzdem nicht schlecht aussehen, also der hatte auch, der wollte ja auch gegen einen Kurt Hennig kein langes Titelprogramm haben.
Ja, Bret Hart kannst du auch vergessen.
Bret Hart wollte schon, war ihm auch zu klein. Also und wer waren dann sonst so die, ich will gerade
wissen, Undertaker? Dann ist Undertaker früher.
Aber das hätte als, der hätte wahrscheinlich damals auch noch nicht, also da hättest du einen sehr kreativen.
Das war 1990, ne? Da hättest du noch 2 Jahre warten müssen, 2 Jahre überbrücken müssen.
Da war der noch nicht mal da zu dem Zeitpunkt. Undertaker, und Undertaker als Face debütieren. Also. Man müsste anschauen, wen hätte man einkaufen können, wer ist da noch so bei der WCW. Vielleicht, naja, vielleicht hätte man sich damals dann sehr um den jungen Sting bemüht als Babyface gegen den Heel Hulk Hogan.
Ja, also auf jeden Fall schwierig, sagen wir es mal so, sehr, sehr schwierig. Ich sehe das irgendwie nicht so. Wir haben noch so zwei Classic-Fragen hier. War der Fan mit der Sting-Maske beim Halloween Havoc 1997 während des Matches zwischen Piper und Hogan eingeplant oder hat er uns alle überrascht? Das ist ja der, der da mit eingegriffen hat und so. Ich glaube, dass der da die Cage hochgeklettert ist.
Ja, ich hab grad. Das Problem ist, zu der Zeit sind so viele, da hat man ja, das ist ja das Problem, man hatte da so viele Fake-Fan-Eingriffe gemacht, dass dann teilweise wirklich echte Fans geglaubt haben, sie müssen in den Ring hüpfen. Und ich habe jetzt weder eine konkrete Erinnerung, ich weiß, dass da mal irgendwas war, aber ich habe es jetzt nicht vor Augen und ich müsste auch nachlesen, ob das ein Plant war oder ob das irgendein Fan war, der auf eine gute Idee gekommen ist.
Ja, also
haben ihn irgendwelche Referees panisch nach unten gezogen, in den Front Face Lock genommen und irgendjemand hat noch hingetreten. Dann war es wahrscheinlich ein echter Fan.
Also tatsächlich gibt's da keine absolut klare Aussage zu. Also ist bis heute nicht 100% klar. Auf jeden Fall haben Hogan und Savage auch ihn hier dann attackiert, aber ja. Lass mal so stehen, weiß man nicht genau, das ist ein Urban Myth sozusagen. Und dann haben wir noch was gehabt hier zu dem WrestleMania 10 Watch-Along, was ich mit dem Markus Holzer aufgenommen habe. Und da wird ja erwähnt, dass, weil Razor und Shawn Michaels ja überzogen haben in ihrem Leitermatch, dass dadurch dieses Ten-Man-Tag weggefallen ist. Und der Jiggy fragt dann hier, ja, wie kann das sein, dass das weggefallen ist? Jetzt mal angenommen, also das Leitermatch war 10 Minuten lang. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Ten-Man-Tag mit allem drum und dran, also das Leitermatch hat 18 Minuten gedauert. Mal angenommen, das Tag-Match mit den 10 Leuten hätte 10 Minuten gedauert, dann hätten wir nur 8 Minuten für Razor gegen Shawn bekommen. Wie passt das denn zusammen? Ich glaube, also mein Approach hier dran ist, das Ten-Man-Tag hätte nur, ich sag mal, wenn überhaupt 6 Minuten gedauert, du lässt die Entrances weg, die jetzt machst du bei irgendeiner Vignette oder so, dann stehen die alle schon im Ring und dann machst du 6 Minuten Catch oder 5 Minuten Catch und dann ist Schluss. Und dann hast du für Razor gegen Shawn nur 12 Minuten oder 13.
Wie siehst du das? Ich glaube, da hat man halt einfach, die haben überzogen und dann hat man halt gesagt, welches Match können wir irgendwie kürzen oder streichen und dann haben wir gesagt, naja, das Ten-Man-Tag. Ich versuche jetzt ganz parallel, nämlich zu fahren. Ich meine nämlich, dass das am nächsten Tag bei Raw war. Und jetzt könnte man mal schauen, wie lang dieses Match gedauert hat und dann weiß man wahrscheinlich ungefähr, um wie viel die anderen überzogen
haben. Naja, aber ich glaube, das hätte man halt super kurz gehalten. Ich glaube, das hätte man super kurz gehalten.
Ja, das wäre auch kein ewig langes Match gewesen.
Weil wenn du dir die anderen Matchzeiten anschaust bei WrestleMania 10, da waren die Matches insgesamt, also außer Shawn gegen Bret, dann dieses leidige Yokozuna gegen Lex Luger, aber es war ein Titelmatch und auch das Leitermatch natürlich, wir hatten nur 4 Matches über 10 Minuten und alle anderen waren so 7, 8, teilweise noch weniger Minuten.
Ja, genau, war die noch im März oder die war im März, diese WrestleMania,
ja, glaube ich. Naja, so. Letzte Frage, Markus, vorletzte. Romy fragt, von welchem Wrestler?
Ja, das Tag-Match ging übrigens 8 Minuten 43.
Ja, also ich glaube,
so bei 10 Minuten mit Entrances waren wir wahrscheinlich gut dabei.
Ich hätte die Entrances halt weggelassen. Ich hätte die einfach, weil du hattest immer diese WrestleMania-Moments dazwischen. Dann hättest du in der Zwischenzeit so alle 10 ganz schnell raus. Ganz flott, jeweils auch keine Einzel-Entrances, sondern alle zusammen und dann ab die Post.
Das klingt aber auch so grottig, dieses Match, also ich glaube, da haben wir auch nicht viel verpasst.
Romy fragt, von welchem Wrestler, ob tot oder lebendig, würdet ihr euch einen eigenen Podcast wünschen und warum? Bobby Heenan
wäre wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Jake Roberts ganz interessant sein könnte.
Die Stimme, das stellt mir sehr anstrengend vor.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, also wenn du den quasi so ohne irgendwelche alten Männer Vorbehalte analysieren lässt, ich glaube, dass unter der gleichen Prämisse ein Terry Funk sehr interessant gewesen wäre, weil der war ja immer sehr modern unterwegs und ich glaube, der hätte sehr interessante Takes gehabt. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es einen nicht mehr existenten Podcast weitergegeben hätte, nämlich den von William Regal. Mhm. Den habe ich sehr, sehr gern gehört, dass es halt dann, als der wieder zur WWE zurückgegangen ist.
Und Pro Wrestling Underswelt.
Vorbei. Pro Wrestling Underswelt, ja, den habe ich nie
echt nicht
gehört.
Ja, Kobi und Tess damals, der war wild.
Ja, aber ich.
Auch von der Tonqualität her war der wild.
Aber ja, ich glaube, Terry Funk, Chick Roberts wären coole Podcaster gewesen.
Bei mir wäre es halt Bobby Heenan. Ich glaube, der hat das hervorragend gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auch sowas wie Jesse Ventura. Also wäre auch jemand.
Ich glaube, und ich meine, schauen wir mal, der hat jetzt gerade wieder eine neue Firma gegründet, wo er irgendwie auch Podcaster vermarkten möchte. Ich glaube, das Paul Heyman, aber du bräuchtest halt einen Paul Heyman, der nicht gleichzeitig bei der WWE arbeitet, sondern so einen wirklich hundertprozentig unabhängigen Paul Heyman, der übers aktuelle Wrestling und wie er Dinge sieht und wie er Dinge machen würde, spricht. Ich glaube, das könnte ein spannender Podcast sein.
Ja. Also, wir haben noch eine letzte Frage und die gebe ich nämlich exklusiv an dich weiter, weil du bist nämlich derjenige, der von uns ja hier zu All-In fährt und da fragt der Ultimate Warrior, gibt es ein All-In-Reise-Thread auf dem Discord?
Nein, aber ich glaube, der lässt sich einrichten, wenn wir das wollen. Also, ich bin von Freitag bis Dienstag dort. Ich werde, sofern ich mich jetzt endlich mal um alle Tickets kümmere, noch, glaube ich, so bei ziemlich jeder Show sein, die irgendwie stattfindet in der Stadt. Also wir können gerne, ich bin mit ein paar Leuten dort, also wir können gerne einen Reise-Thread auf Discord machen. Ich kann dann nicht versprechen, dass ich da tages- oder stundenaktuell auch hineinposte, aber wenn es Bedarf daran gibt, auch für Leute, die dort sind oder für Leute, die halt nicht dort sind und wissen wollen, was dort passiert, oder die vielleicht auch dann in den Threads gemeinsam irgendwie Streams schauen wollen oder so. Also ich glaube, am Discord kriegen wir hin.
Genau. Kriegen wir hin, können wir auch einfach so einen zusätzlichen Arm quasi von einem Bereich machen. Das im AEW-Bereich oder sowas kriegen wir schon hin.
Es hat ja leider noch niemand angefragt und wollte einen Headlock Live Podcast in London machen. Ich glaube, wir würden ja grundsätzlich zur Verfügung stehen. Also wenn jemand gerne Geld dafür bezahlen möchte, dass wir da ein paar Headlocker hinsetzen und ein bisschen live podcasten, dann lasse ich das wissen.
Ja, genau das. Ja, aber ich glaube, da sind wir an der Stelle auch erstmal durch hier mit den Fragen. Da waren auch wieder jede Menge spannende Geschichten dabei. Wir haben ja die anderthalb Stunden mal wieder geknackt. Und Markus, ich glaube, dann sind wir erstmal durch und dich haben wir ja dann schon wahrscheinlich bei der Review zu Redemption wieder. Das ist ja auch schon gleich mal so bald.
Genau, da müssen wir noch einen Termin finden, aber ich bin nicht auf Urlaub und ich werde die Show anschauen, also das kriegen wir hin.
Ja, deswegen, das ist dann das unter anderem ein Programmpunkt, der dann nächsten Wochen ansteht. Nächste Woche dann sonntags hier wie immer der Wochenend-Podcast-Thema ist noch offen. Erfahrt ihr dann früh genug auf dem einen oder anderen Kanal. Ich sag an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut, tschüss!
Ciao!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.